Folge 2. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute den ersten Fußballer zu Gast. Andreas Esswein ist in Folge 2 unser Gesprächspartner. In der ersten Folge hatten wir mit Pimpf ja einen Rapper. Jetzt ist mit Andreas der erste Fußballer dabei und dann direkt auch ein U23-Nationalspieler. Der Philippinen in diesem Fall. Wie er als gebürtiger Deutscher überhaupt auf die Philippinen gekommen ist, welche negativen und positiven Erfahrungen er im Ausland sammeln konnte und wie es ist, vor 8000 Mittelfingern zu spielen, das hat er uns genauso erzählt wie seine Anfänge im Bereich Hip-Hop, warum er selber mal gerappt hat und schnell gemerkt hat, das sollte ich vielleicht dann doch lieber lassen. Und was Oleg Sesh mit Siegen in der Verbandsliga zu tun hat, das erzählt er uns auch. Ja, hört gerne rein, hört über 110 Minuten tolles Gespräch, was ich mit Andreas führen konnte. Er hat da ziemlich viel aus dem Nähkästchen geplaudert, tolle Stories auf jeden Fall. Hört es auf jeden Fall auch bis zum Schluss, lohnt sich. Ganz viel Spaß mit der zweiten Folge Fuppes und Rap.
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de.
Andreas, grüße dich. Oder Andi, sag ich besser, ne? Ich glaube, Andreas nenne ich wahrscheinlich nur deine Eltern, ne?
Nee, nicht mal. Also Andi ist schon mein Name. Also so werde ich oft, also immer angesprochen normalerweise.
Okay, dann bleiben wir tatsächlich bei Andi. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei Fuppes und Rap mit dabei zu sein und ein bisschen zu reden über deine Erfahrungen bisher im Fußballbereich, über deine Karriere, was du bisher so erlebt hast. Du bist 23, das heißt, wenn ich sage, was du alles erlebt hast, dann reden wir eigentlich von einer verhältnismäßig kurzen Karriere bisher. Aber du hast enorm viel erlebt in den letzten Jahren, bist gut rumgekommen und bist Spieler aktuell, denke ich, doch auch noch auf den Philippinen. Aber wir erwischen dich gerade in Deutschland, ne?
Richtig. Also erstmal auch danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ja, 23, das Alter stimmt auch. Und wie du schon gesagt hast, viel erlebt, viele Höhen aber auch, viele Höhen und viele Tiefen auch gehabt. Und wie es halt so ist im Fußball, ist schnelllebig. Man muss halt schauen, wie man wo Fuß fest und momentan bin ich in Deutschland, das liegt aber daran durch diese ganze Corona-Sache, aber ich denke und hoffe, dass ich im Januar jetzt dann drüben sein kann oder beziehungsweise ich gehe schwer davon aus, dass ich ab Januar dort sein werde.
Um kurz für alle, die dich nicht kennen, einmal so ein bisschen die Fakten zu klären. Wo spielst du aktuell auf den Philippinen? Du spielst beim Erstligisten, das kann man schon mal sagen.
Genau, richtig. Also tatsächlich ist es gerade momentan so, ich habe ja im Januar einen Vertrag unterschrieben bei einem Verein, der nennt sich Global FC. Bei dem hatte ich vorher auch schon mal gespielt, 2016, glaube ich, müsste das gewesen sein. War dort um die Zeit so der beste Verein. Also wir hatten uns damals, wir haben die Liga gewonnen, wir haben den Pokal gewonnen, haben uns qualifiziert gehabt für den AFC Cup. Das ist sowas wie die Europa League. Und haben dann auch gespielt gegen zum Beispiel Brisbane Roar in der A-League, also australische Mannschaft. Waren dann unter anderem auch in der Champions League Playoff. Also das war damals noch so gewesen, dass die philippinische Liga jetzt noch nicht so gut angesehen worden war von dem Verband, also AFC, dass wir direkt in die Champions League kommen, sondern man musste halt so wie jetzt, keine Ahnung, finnische Länder, man musste erst Qualifikationsspiele machen und sind da aber doch recht weit gekommen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass die philippinische Liga jetzt durch gute Ergebnisse so angesehen wird, dass die ersten zwei oder beziehungsweise der erste jetzt direkt in die Champions League kommt, also wirklich das Höchste, der zweite Champions League Playoff spielen darf und der dritte dann quasi in den AFC Cup kommt und das ist dann, wie gesagt, diese Europa League, also in Asien halt, also Asia League. Nennt sich AFC Cup. Und ja, was ich dazu sagen wollte, ist, es ist gerade tatsächlich so, dass durch Corona das Ganze verschoben worden ist und mein Verein, bei dem ich unterschrieben hatte, sich mehr oder weniger aufgelöst hat durch verschiedene Faktoren. Corona natürlich, finanziell war es schwierig. Und unter anderem, da der Präsident einen Lockdown verschrieben hat bis September 2021 Und das bedeutet, dass Ausländer, die keinen philippinischen Pass besitzen, gar nicht ins Land kommen. Und das wäre halt für uns mega problematisch, da Trainer, etliche Spieler und das ganze Funktionsteam natürlich nicht alles Filipinos sind. Deshalb hat sich da der Verein zurückgezogen. Aber ja, ich bin trotzdem an einem neuen Verein dran. Kann ich jetzt noch nicht verraten, was genau. Da es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber ich gehe also guter Dinge aus, dass das klappen wird. Und das wird, wie gesagt, dann im Januar hoffentlich sein.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du eigentlich auf die Philippinen gekommen bist und ja auch nicht zum ersten Mal, wie sieht das mit dem neuen Verein aus? Eher in Deutschland oder eher wieder auf den Philippinen?
Auf jeden Fall wieder erstmals auf den Philippinen, weil in Deutschland ist das, man kennt es selber, ist das ein bisschen schwierig. Entweder man kommt da von der Jugend aus direkt irgendwie rein oder ja, es ist schwierig, sagen wir mal so. Vor allem auch dadurch, dass ich durch den philippinischen Pass das goldene Ticket quasi besitze, in Asien quasi als Spieler zu spielen, der jetzt nicht als Ausländer gilt, sondern als Einheimischer, jetzt speziell auf den Philippinen. Und da ist es halt auch finanziell so, dass wenn ich in Deutschland spielen wollen würde, mit diesen finanziellen Angeboten, die ich dort habe, dann müsste ich schon in Deutschland irgendwie in der dritten, zweiten Liga Fuß fassen. Und das ist, finde ich, für mich, da ist mit 23 der Zug schon fast abgefahren. Also was heißt fast, eigentlich schon so gut wie.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du den philippinischen Pass besitzt. Woher hast du den? Das hat ja bei dir eher familiäre Gründe.
Genau, also meine Mutter, die ist auf den Philippinen geboren. Und mein Vater ist Deutscher. Und meine Mutter ist mit 18 Jahren dann nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Und die haben sich dann in Deutschland meine Eltern kennengelernt, haben dann geheiratet, mich bekommen, oder mich zuerst bekommen, dann geheiratet. Und also ich habe auch noch einen Bruder. Und ja, ich hatte aber die ganze Zeit über auch nur den deutschen Pass, bis ich irgendwann mal, da war ich, boah, ich weiß es nicht mehr genau, da war ich vielleicht 15 Jahre alt, eine Anfrage bekommen habe von dem philippinischen Fußballverband für die U-Nationalmannschaften zu spielen. Und mein Bruder quasi damals war im Gespräch, dass er für die A-Nationalmannschaft spielen hätte sollen, weil er damals noch beim KSC gespielt hat und bei Hoffenheim. Und dann war da so ein internationales Scouting in Deutschland auch von dem philippinischen Verband. Die hatten auch einen deutschen Trainer, da haben sie die ganzen Halb-Philippinos eingeladen aus ganz Europa, Amerika. Und so haben die gescoutet und dann sind wir darauf gekommen, dass wir unbedingt einen philippinischen Pass brauchen. Und haben das dann angefordert bei der philippinischen Botschaft in Berlin. Also das war auch ein Rieseneck, das hat ewig gedauert.
Und dieser Wille als, ich sag jetzt mal, Halb-Filipino, auch zwingend für die philippinische Nationalmannschaft zu spielen, den hat man von vornherein, entwickelt der sich oder kommt das mit der Möglichkeit überhaupt, dort spielen zu können?
Also tatsächlich war das bei mir so, dass ich schon immer als Kind, also das hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, weil das sagen ja auch immer alle Fußballer, die dann nach China wechseln, so, ich habe schon in der Bettdecke geschlafen als Kind. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon immer als Kind mich mehr philippinisch gefühlt habe als deutsch und mich schon immer mehr zu dem Land hingezogen gefühlt gehabt habe, wie jetzt Deutschland. Und ich habe schon immer auch gesagt, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, mal Deutschland zu spielen, Nationalmannschaft oder philippinische, würde ich die philippinische nehmen. Das habe ich als Kind gesagt. Aber im Grunde genommen war es ja jetzt auch so, dass ich die Chance hatte, für die philippinische zu spielen. Deutschland jetzt nicht, aber war jetzt trotzdem in Ordnung. Also hat mich auch glücklich gemacht und bereue ich auch nicht. Und es war auf jeden Fall, also das wollte ich schon immer mal tun.
Für die A-Mannschaft hat es ja bei dir in Klammern noch nicht gereicht, aber auflaufen im Trikot der Philippinen durftest du ja schon.
Genau, richtig. Also die A-Nationalmannschaft, da war oft schon vieles im Gespräch, hat dann aber irgendwie aus verschiedenen Faktoren, warum auch immer, ja, wurde ich dann nicht nominiert. Für die U23, beziehungsweise U22, glaube ich, war das damals, wurde ich dann aber doch nominiert. Das war damals im März 2017, 16, haben wir Freundschaftsspiele gehabt gegen Bahrain, in Bahrain. Zwei Spiele, war auf jeden Fall eine mega geile Erfahrung. Hätte normalerweise auch mehrere Spiele machen sollen. Also da gab es dann auch den Asian Cup und alles für die U23. oder Suzuki, ich frage mich nicht, wie die alle heißen, da gibt es so viele verschiedene Namen. Aber da war es dann ein bisschen mit dem Trainer und mir, da gab es dann ein paar, wie soll man sagen, haben uns nicht so gut verstanden, würde ich jetzt mal sagen, und wurde dann deswegen auch nicht mehr nominiert für die zukünftigen Spiele, was sehr blöd gelaufen ist.
Nimm uns mal mit, so für den Moment, du hast dir das als Kind vorgestellt, einmal im Trikot der Philippinen auflaufen zu können und jetzt dann in dem Moment hat es geklappt. Was ist das für ein Gefühl? Was macht das mit einem?
Also erstmal ist es ein mega geiles Gefühl. Also es ist, es war zwar nicht die A-Nationalmannschaft, aber es ist trotzdem einfach geil, wenn man mit der Mannschaft auf Reisen geht. Wenn man schon die ganze Vorbereitung mitmacht. Wir haben ja da schon Monate vorher zusammen trainiert gehabt. Und in dem Training quasi wurde ein Auswahlverfahren gemacht, wer dann mitkommt und wer nicht. Und das Ganze mitzuerleben und dann so mitzufiebern, so wer jetzt zum Schluss jetzt doch mitkommt, das ist schon, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich habe dann irgendwann mal eine E-Mail erhalten von dem philippinischen Verband, dass ich dann hier eingeladen worden bin für Bahrain. Und dann stand da drauf, wie es weitergeht. Also auch als wir in Bahrain angekommen sind, wir hatten da, also man hat sich wirklich gefühlt wie eine Art Cristiano Ronaldo wirklich, weil man kommt da an und normalerweise kennt man das so, wie man in dem Flughafen ist, dass man dann natürlich durch die ganzen Kontrollen geht und dies und das und sich da lange anstellt, aber bei uns war das so, wir wurden direkt aus dem Flieger von irgendeinem Typen abgeholt aus Bahrain, der hat uns da per Eskorte rausgeführt, wir sind direkt rausgekommen, wir sind in den Bus eingestiegen und per Polizeieskorte quasi dann ins Hotel. Also wie, als wären wir da, keine Ahnung wer gewesen. Also es war schon mega geil. Und dann natürlich das Hotel war auch mega. Also das war wie im Luxusurlaub. Das war auch super. Trainingsbedingungen dort in Bahrain waren so oder so super. Man kennt ja von Dubai, Abu Dhabi, die haben ja Kohle ohne Ende. Das heißt, das war wirklich wie im Traum. Und dann, als wir dann das Stadion gesehen haben, neben dem wir trainiert haben, da hat man Gänsehaut bekommen. Also da, das war einfach nur ein Hammergefühl.
Weil wir ja auch den Rap mit im Namen drin haben, was läuft während der Vorbereitung auf das Spiel in der Kabine bei der philippinischen U23?
Das ist immer unterschiedlich, wer gerade da die Musik macht. Also für mich persönlich ist es immer so, dass ich meistens nur meine eigene Musik höre. Und ich tendiere immer vor allem beim Fußball zu Musik, die ein bisschen motiviert, also wo auch Bezug aufs Leben hat oder auch gerade auf den Sport oder allgemein, weil ich höre viel auf die Lyrics auch und da ist es dann vor allem vor dem Spiel sehr wichtig, dass da ich da irgendwie Zusammenhang finde und das mich dann auch pusht. Und da ist es dann auch Kunterbunt.
Was sind da so deine Top 3? Was hört man da vor dem Spiel, um sich genau
das
zu pushen?
Ist wirklich Kunterbunt. Also damals war jetzt noch nicht die Lieder draußen, die es jetzt zum Beispiel jetzt gibt, aber es gibt ja immer diese typischen Lieder, wo jetzt auch zum Beispiel meine Mannschaftskollegen immer mal wieder ablaufen lassen haben. Das ist das von Eminem zum Beispiel, dieses, wie nennt sich das? Du kennst das bestimmt, dieses
Lose Yourself
zum Beispiel, das war eins davon. Ja. Und dann gibt es noch eins, ich glaube, das war auch bei dem Film von 8 Mile mit dabei. Da gibt es ja immer wieder diese paar, so ein bisschen pushen. Und ansonsten, ich bin sehr viel auf amerikanische Musik, Rap, hängen geblieben. Da ist viel Motivierendes von, ich weiß nicht, sagt ihr Joyner Lucas was? Der hat jetzt auch gerade ein neues Album rausgebracht, also der spricht viel so über das Leben und Motivation und Erfolg und dies und das. Und beim Deutschrap ist das so, da kenne ich jetzt ein paar immer mal wieder. Da gab es zum Beispiel von Contra K, glaube ich, gibt es da was. Kampfgeist gibt es ja mehrere Versionen. Das eher selten, aber das höre ich auch alles ab und zu, wenn ich zum Beispiel jetzt im Fitnessstudio bin oder vor dem Spiel vielleicht, wenn ich wirklich irgendwas auf Deutsch brauche, dass mich das pusht.
Du sagst, Lyrics sind dir da enorm wichtig. Wenn ich höre jetzt so Contra K, das sind ja dann oft Sachen, die einfach zugänglich sind, sag ich mal, ne? Also die haben eine gewisse Deepness, wie man so schön sagt, ja. Die sind in dem Moment dann einfach, passen die irgendwie zur Situation. Geht man dann automatisch mit ein bisschen mehr Power in den Kabinengang raus, weil man sich denkt, yo, das hat mir jetzt gerade was gegeben?
Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel, wenn man wirklich vor einem Spiel so elektrisch geladen ist, sage ich mal, da hatte ich auch einen Trainer mal damals bei Waldhof Mannheim in der U19. Da hatten wir ein Spiel gegen den FC Augsburg in Augsburg und wir standen richtig schlecht in der Tabelle da. Und der Trainer hat uns versucht, da richtig heiß zu machen und hat dann einen Ghetto-Blaster rausgeholt und packt dann Oleg Sesh aus, Hokus Pokus, Schwarzer Lotus. Und dann ist die ganze Mannschaft richtig irgendwie nicht aggressiv, also schon irgendwie aggressiv geworden. So, wir sind alle auf irgendeinen Trip gekommen, waren voller Power und haben da dann auch unseren ersten Sieg geholt, weil wir schon rausgelaufen sind und dachten so, ey, die können uns gar nichts. Wir dachten, wir wären die Größten, weil wir so richtig aggressiv gemacht worden sind, so von dem Lied. Die haben alle lautstark mitgemacht und wir konnten alle den Text, das war damals 2014, 15, keine Ahnung. Das macht auf jeden Fall viel aus. Also es hilft schon.
Ob der Oleg Sesh das weiß, dass er für diverse Siege bei euch verantwortlich ist, glaube ich eher nicht. Yeah. Aber es ist schön zu wissen, glaube ich, wenn man, also aus Musikersicht vielleicht auch, dass man weiß, was die eigene Musik so ein bisschen bewirkt oder bewirken kann, glaube ich. Gehen wir noch ein bisschen zurück in deiner Fußballerkarriere und sind dann relativ am Anfang fangen relativ am Anfang an und sind dann in Waldorf, Astoria Waldorf. Das war so dein zweiter Jugendverein nach dem etwas kleineren Verein. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Was war das für eine Zeit? Was hat der kleine Andi da gemacht?
Genau, also Astoria Waldorf war meine zweite Station, nachdem ich von meinem Dorfverein quasi raus bin. Ich habe damals, als ich noch bei meinem Dorfverein hier gespielt habe, FC Karlsdorf nennt sich der, also das ist so ein kleiner Verein, spielt, keine Ahnung, in der untersten Liga. Da habe ich gespielt, wie jeder andere auch, wo anfängt. Mein Bruder hat auch hier angefangen, meine Eltern alle, also mein Vater. Und ich wollte dann irgendwie meinem Bruder nacheifern, weil mein Bruder damals im frühen Alter von Karlsdorf zum KSC gewechselt ist und dann dort irgendwie hochgejubelt worden ist, weil er da gute Saisons hatte, viele Tore geschossen hatte, mehrere Angebote hatte von anderen Bundesligisten und wollte da immer nacheifern. Hab da auch teilweise manchmal mittrainieren dürfen, so bei den Älteren, der ist 4 Jahre älter als ich und manchmal durfte ich da mittrainieren. Wollte das nacheifern, muss dazu sagen, dass ich schon immer fußballerisch bzw. technisch sehr gut war. Also ich habe schon immer sehr viel am Ball können. Bloß mein Problem damals war, dass ich übergewichtig war. Also ich war sehr übergewichtig.
Ah, okay.
Und ich habe trotzdem.
Wie alt warst du da?
Also eigentlich schon als von Kind auf, seit Kindergartenkind bis circa 12 Jahren, war ich sehr übergewichtig. Also da habe ich teilweise 10, 15, 20 Kilo mehr gewogen wie die normalen jungen Kids in meinem Alter, vor allem die auch Fußball gespielt haben. Ich habe aber trotz meines Übergewichts habe ich es geschafft, in die badische Auswahl zu kommen. Sprich, wo dann nur noch KSC-Spieler, Hoffenheim-Spieler, Sandhausen-Spieler, Waldhof-Mannheim-Spieler spielen. Da habe ich dann reingepackt als einer der einzigen von einem Dorfverein quasi, durch die Technik nur. Und dann damals hat der Trainer meinen Vater irgendwann mal auf die Seite genommen und hatte gemeint, da war ich 11, 12, hat er gemeint, dass ich ein guter Kicker bin, aber wenn ich weiterhin auf dem Level spielen will und weiterkommen will, müsste ich abnehmen. Und ich war schon immer sehr ehrgeizig. Mein Vater hat mir das nach dem Training gesagt. Ich bin nach Hause, ich habe meine komplette Ernährung umgestellt und habe innerhalb eines Monats 15 Kilo abgenommen.
Also mit 12?
Genau, mit 12. Das ist eine heftige Story.
Aus eigenem Antrieb?
Genau, also das war schon immer mein Ehrgeiz.
Das ist krass.
Also ich habe schon immer... Also ich habe schon immer für den Fußball alles gegeben, weil Fußball war schon immer mein Traum. Und bei mir gab es eigentlich auch nur Fußball. Mein Bruder ist da ein bisschen anders da gewesen. Der hat beim KSC gespielt, aber mein Bruder war immer so zweigleisig unterwegs, sagen wir mal. Der hat halt auch seine Schule nicht vernachlässigt zum Beispiel. Und bei mir war das so, ich habe wirklich nur einen Plan A gehabt. Und das war Fußball. Und dafür habe ich alles tun müssen und auch gemacht. Also wie gesagt, ich habe dann 15 Kilo in einem Monat abgenommen. Ich war jeden Tag joggen. Ich habe nur noch Putenbruststeaks gegessen, also ohne Beilage, nichts, quasi, wir bei uns zu Hause essen wir viel Reis, dadurch, dass meine Mutter von den Philippinen kommt. Ich habe dann so gut wie gar keine Reis-Kohlenhydrate mehr gegessen und habe nur noch Putenbrust gegessen, habe so viel Gewicht dadurch verloren und natürlich auch Kraft, weil Kohlenhydrate waren ja weg. Aber ich war auf jeden Fall dann schon mal, meine Ausdauer war sehr, sehr viel besser. Ich wurde auch spritziger, was ich vorher gar nicht war. Ich war vorher einer der, also immer der Langsamste, weil ich ja viel zu dick war, sagen wir mal so. Und ja, habe das damit dann versucht, beim KSC auch ein Probetraining, als ich dann abgenommen habe, habe ich versucht, beim KSC ein Probetraining zu machen, habe das dann auch gemacht, hat dann aber leider trotzdessen nicht geklappt, dadurch, dass ich immer noch nicht auf dem Fitnesslevel war wie die anderen. Und dann kam halt Astoria Waldorf. Und Astoria Waldorf war so quasi die zweite Anlaufstelle. Das war, ist schon immer so eine Art Kooperation zwischen Hoffenheim, Astoria Waldorf, durch Dietmar Hopp auch. Das ist alles gesponsert von Dietmar Hopp.
Auch schon zu der Zeit?
Ja, also.
Weil das müsste ja jetzt, wenn du 23 bist, ist das 11 Jahre her. Das heißt, wir sind in 2009. Gut, da war Hoffenheim auch schon auf einem sehr krass aufsteigenden Ast.
Ja.
Aber auch zu der Zeit gab es schon diese Kooperation. Das müsste dann damals ja so zweite Liga, dritte Liga Kooperation mit Astoria Waldorf, haben damals vierte Liga gespielt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Oder fünfte. Also wir haben, nee, zu der Zeit, wo ich gekommen bin, waren die sogar von der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen. Und sind dann wieder aufgestiegen, glauben, ja doch, so war das. Und ich glaube sogar, der Dietmar Hopp hatte zuerst Geld in Waldorf reingesteckt, bevor er in Hoffenheim reingesteckt hatte, weil der Hopp ja ursprünglich aus Waldorf kommt oder kam.
Ah.
Also man hat ihn auch immer nach dem Training da in der Pizzeria gesehen. Und also wenn man das sieht, Astoria Waldorf, man denkt, man kennt vielleicht den Verein nicht oder dass nur ein Regionalligist, aber die Anlagen dort, die Infrastruktur ist wirklich bundesligareif. Die haben da etliche Rasenplätze, Kunstrasenplätze, die Kabinen sind tipptopp, also wirklich auf dem neuesten Stand. Damals schon, jetzt mittlerweile haben die da noch ein NLZ draufgebaut. Das heißt, jede Mannschaft hat ihr eigenes Gebäude, also die Jugend hat ihr eigenes Gebäude, ihr eigenes Fitnessstudio, eigenen Kraftraum quasi, eigenen Mannschaftsarzt, Physioraum. Die zweite Mannschaft hat ihr eigenes Gebäude nebendran, ein paar Meter weiter, auch mit Fitnessstudio, Mannschaftsart, Physio und die erste Mannschaft. Also das ist wirklich auf sehr hohem Niveau, wie die das dort machen.
Und vierte Liga heute.
Genau, und vierte Liga.
Also eigentlich, wo man jetzt sagen würde, das ist schon von dem Standing her, was dort herrscht, eher dritte oder zweite Liga.
Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall.
Bist du noch häufig da? Also bist du noch häufig in Waldorf oder hast du noch Leute, die heute noch da spielen? Mit denen du zusammen gespielt hast?
Natürlich, also ich habe da noch ein paar, oder was heißt ein paar, ich kenne viele, fast die ganze Mannschaft von der zweiten jetzt, sage ich mal, von der ersten kenne ich auch ein paar, mit denen ich zusammen gespielt habe und ich habe auch noch, also ich kenne auch die Trainer, ich gehe auch ab und zu, wenn ich Fußball spielen gehe, also so einfach so kicken, trainieren, dann gehe ich meistens auch auf den Trainingsplatz vom FC Astoria Waldorf. Das darf ich jetzt wahrscheinlich so gar nicht sagen, weil der eigentlich gesperrt ist, aber die haben einen Kunstrasenplatz. Und dann ziehe ich mir meine alten Waldorf-Sachen über und dann merkt das schon keiner.
Dann fällst du nicht auf.
Dann fällt es nicht auf. Vor allem kicke ich dann noch mit den aktuellen Spielern von dort. Einer meiner guten Freunde, mit dem ich bei Waldhof zusammen gespielt habe, der ist dann zu Waldorf gewechselt. Der hat jetzt eine Saison bei der ersten gespielt in der Regionalliga. Der wurde hochgezogen von der zweiten Verbandsligamannschaft quasi und hat in seiner ersten Regionalliga-Saison in, müsste ich jetzt lügen, ich glaube, 22 Spielen, 20 Tore geschossen und ist nach einer Regionalliga-Saison jetzt in die zweite Bundesliga gewechselt zu Jan Regensburg.
Dann kannst du sicherlich auch sagen, wer es ist.
André Becker heißt er, also hier Grüße raus, falls er das hören sollte.
Die ersten Shoutouts werden hier rausgegeben. Ja, cool. Und jetzt wahrscheinlich durch Corona ist es ein bisschen schwierig, in der zweiten Liga da jetzt zu einsetzen. Zu kommen, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen aufholen muss. Wie sieht es aktuell bei ihm aus?
Ja, also soweit ich das erfolgt habe, kriegt er eigentlich jedes Mal, jedes Spiel so seine Chancen, wird immer wieder so kurz vor Schluss eingewechselt. Im DFB-Pokal hat er jetzt 35 Minuten Einsatz. Also ich denke, in naher Zukunft wird er da immer wieder mehr bekommen. Ich denke, der Trainer macht das einfach nur, um den nicht zu verheizen, weil er jetzt von der Regionalliga in die zweite kommt, weil das ist dann doch schon irgendwie ein anderes Niveau nochmal. Aber ich denke, der Junge, der kriegt das schon hin. Also Der hat das ja auch bewiesen von der Verbandsliga in die Regionalliga. Das sind ja auch zwei Ligen Unterschied.
So, auf jeden Fall, ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Gibt es sowas wie Neid bei euch? Also kann man dann auch schon mal, oder gönnt man generell einfach, wie man heutzutage ja immer so schön sagt?
Na, also ich persönlich, ich gönne. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt neidisch ist auf andere und jetzt sagt so, ey, das verdient der nicht, das sollte ich verdienen. Sondern ich bin
ja,
eher.
Aber du kannst mir jetzt mal unabhängig von deinen Freunden, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht auch mal irgendwie in der Jugend oder in der U19 oder vielleicht auch später gegen jemanden gespielt hast, wo du damals schon gedacht hast, okay. Oh, ganz ehrlich, ey, wie der da hingekommen ist, keine Ahnung, mit wem der da geschlafen hat, aber ja. irgendwas ist da passiert, dass der Junge an ein Potenzial gekommen ist, was er eigentlich nicht verdient hat. Also das gibt's doch auch, das kennt man doch.
Ja, also tatsächlich denke ich mir das oft, wo ich mir denke, wie hat der das gepackt? Der kann ja eigentlich nichts. Aber ich denke mir dann nicht, also ich habe dann keinen wirklichen Neid, sondern ich denke mir, das ist mehr eine Art Ansporn, weil ich denke mir dann so, wenn er das geschafft hat, kann ich das auch schaffen. Ich muss nur einen Weg finden. Weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Fußballer, die ich kenne, mit denen ich zusammengespielt habe, die jetzt heutzutage in der zweiten, dritten, ersten Bundesliga spielen, wo einfach nach meiner Ansicht her da gar nichts zu suchen haben, aber das gibt dann mir irgendwie auch noch einen Funken Hoffnung, wo ich mir denke, so hey, wenn der das packt, dann kann man das auch packen. Also es ist keine Sache der Unmöglichkeit, es ist wirklich nur, ich weiß nicht, man muss halt dranbleiben.
Ja, auf jeden Fall. Und muss halt auch in gewissen Dingen, glaube ich, Glück haben, dass gerade in dem Spiel, wo man abreist, jemand da ist, der einen scoutet oder ein Berater da ist vor Ort, der, ja, ein bisschen Kontakte hat in Regionen, in die man vielleicht noch keine Kontakte hat. Und dann komme ich eigentlich auch schon zu einem großen Thema, was ich mit dir besprechen will. Der Weg erstmal von Deutschland auf die Philippinen klappt natürlich mit einem philippinischen Pass oder mit philippinischen Wurzeln nochmal 10-mal besser. Aber was man sicherlich dazu braucht, sind ja auch Berater. Und da hatten wir im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da hast du auf jeden Fall einiges erlebt und einiges erzählt. Was da ja eben auch schief laufen kann in der Hinsicht als junger Spieler. Der Schritt von Mannheim dann, wo du später gespielt hast, in den Seniorenbereich, der war ja schon schwierig. Da hast du dann ja eine Saison eingelegt beim FC Spöck. Das ist jetzt ein Verein, ich bezeichne mich gerne als Fußball-Nerd, aber bevor du mir das erzählt hast, wo du gespielt hast, habe ich diesen Verein noch nie gehört. Ja. Kannst du mir einmal erzählen, wie U19, Mannheim, FC Spöck und dann Philippinen. Ich glaube, das ist ein Weg, den kann man nicht so hundertprozentig nachvollziehen.
Genau, also das war auch eine kompliziertere Sache, weil ich ja in der U19 Bundesliga bei Mannheim als Jungjahrgang gespielt habe und wir dann leider aber abgestiegen sind von der Bundesliga in die Oberliga und ich gesagt habe, ich möchte jetzt aber nochmal ein Jahr Bundesliga spielen. Damals hatte ich noch einen Berater, der mir da was organisiert hatte in NRW, also sprich U19 Bundesliga Nordrhein-Westfalen bei 1. FC Mönchengladbach hieß der, glaube ich. Genau, ja. Und damals war das so abgemacht gewesen, dass ich dorthin gehe, noch ein Jahr Bundesliga spiele und noch gleichzeitig eine Ausbildung machen kann. Und die haben da gesagt, die haben da irgendwelche Kooperationen, das ist eine Möglichkeit. Und für meine Eltern, für mich persönlich war das damals nicht so wichtig. Für meine Eltern war das sehr wichtig, dass ich da nicht einfach nur zum Fußballspiel hingehe, sondern dass ich da auch eine Ausbildung mache.
Du hattest halt nur einen Plan A, ne? Hast du ja gerade gesagt. Dein Plan A war Fußball, ja.
Genau, und letztendlich war es dann so, dass die Ausbildung abgesägt worden war und ich nur zum Fußball hätte hingehen sollen und meine Eltern dann da strikt dagegen waren. Ich habe gesagt, nee, ich mache das trotzdem. Dann gab es da hier hin und her Streit. Und ich hatte natürlich bei Waldhof auch schon bei der Kaderplanung bei einem Trainer gesagt gehabt, dass ich nach Gladbach gehe. Und er hatte nicht mehr mit mir gerechnet. Das heißt, ich stand dann schlussendlich ohne Verein da, weil ich dann Gladbach absagen musste wegen meinen Eltern. Und bin dann wieder zu Waldhof gegangen, hatte gemeint, ja, hier, so sieht's aus, ich bleib jetzt doch. Und dann meinte der Trainer nur zu mir, nee, jetzt ist der Kader voll, jetzt haben wir keinen Platz mehr, wo ich auch irgendwo verstehen kann. Und ja, dann war ich ohne Verein. Und dann irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, wie das war oder wie lange das gedauert hatte, aber irgendwann, Wochen später, glaube ich, kam ein Kumpel zu mir, dem sein Vater war bei FC Schwöck so eine Art Sportdirektor oder Vorstand, Präsident, was auch immer, und dass die da halt Spieler gesucht haben für die Verbandsligasaison. Und ich wollte eigentlich nie bei so einem Dorfverein spielen, weil ich da einfach komplett meine Motivation verliere. Aber hatte wirklich keine andere Wahl und habe dann gesagt so, hey, komm, mein erstes Seniorenjahr, mache ich das für ein paar Monate. Da war Philippinen noch gar nicht im Gespräch, also da wusste ich noch nichts von. Habe dann dort angefangen, war dann auch relativ schnell und oft verletzt mit Zerrungen und dies und das, weil ich da, wie gesagt, die Motivation war nicht da, das Warm-up-Programm war nicht wirklich professionell. Und
dann lässt man sich auch ein bisschen hängen, wenn man U19-Bundesliga-Level
ist. Genau, also genau, richtig. Und so war das dann. Und in der Zeit hatten wir dann auch noch einen Trainerwechsel, das ist auch sehr wichtig. Wir hatten einen Trainerwechsel, da wir auch sehr schlecht dastanden. Und der Trainer, der dann später kam, war dann später Trainer in Thailand. Also das ist auch noch sehr wichtig für den späteren Gesprächsverlauf. Auf jeden Fall war ich bei FC Speck, müsste ich jetzt lügen. Was steht auf Transfermarkt, wie viele Monate?
Also bei Transfermarkt steht, dass du von Juli 2015 bis zum April 2016 da warst.
Genau, also eigentlich dann schon bis Januar nicht mehr. Also ich war Januar dann, glaube ich, schon auf den Philippinen. Ich habe dann nämlich, als ich bei Speck war, habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram von einem Fußballspieler, der sagt dir vielleicht was, Stefan Schröck. Der hat,
ja.
Genau, der hat in der Bundesliga gespielt, Kräuter Fürth, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim. Der hat auch...
Einer von diesen Spielern in der zweiten Liga, wo man sagt, definitiv ein Kultspieler auf jeden Fall. Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld. Ich glaube, ganz am Anfang rechts außen und dann immer weiter nach hinten gewandert. Mit der Zeit und immer, glaube ich, ein ziemlicher Fighter gewesen, ne?
Genau, und der hat ja für die philippinische Nationalmannschaft gespielt. Dem hatte ich mal vor Jahren eine Instagram-Message geschrieben, dass ich doch so gern für die philippinische Nationalmannschaft spielen würde und ob er mir irgendwelche Kontakte geben könnte. Und ja, und ich glaube, 2 Jahre später, als ich dann bei FC Spöck war, als ich zu der Zeit quasi... ich war da nicht mehr in der Schule, weil ich ja da quasi die Schule, wie gesagt, habe ich ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich...
Ja, hast du aufgrund des Plan A's aufgegeben?
Nicht aufgegeben, aber da kamen halt andere Sachen dazwischen, weil ich dachte, ich kann das nicht vereinbaren, ich muss mich konzentrieren darauf. Auf jeden Fall habe ich dann so, dass ich halt gar nichts mache, habe ich dann Teilzeit gearbeitet in einem Shop, JD Sports, kennt man wahrscheinlich, und stand da morgens am Schuhe verkaufen. Und kriegt dann eine SMS von einer philippinischen Nummer. Ja, wir haben hier deine Nummer bekommen von Stefan Schröck und wir würden dich gerne einladen. Und das ging dann ruckzuck wirklich. Dann habe ich gesagt, bin ich nach dem Geschäft nach Hause gefahren, habe meinen Eltern gesagt, ich muss meine Sachen packen, ich muss auf die Philippinen. Meine Eltern waren dagegen, weil wie gesagt, keine Ausbildung. Und ja, war mir im Grunde genommen egal. Wie gesagt, weil Fußball war schon immer meins. Ich bin da sehr ehrgeizig, habe meine Sachen gepackt und bin in kürzester Zeit quasi dann geflogen. Auf gut Glück, sagen wir mal so.
Und ohne Berater.
Ohne
also
Berater.
Das muss man ja auch sagen. Also das war jetzt eine Instagram-Nachricht, die du quasi irgendwann mal ein bisschen starstruck an Stefan Schröck geschickt hast. Und der hat dann geantwortet, 2 Jahre später... oder hat dich vermittelt quasi 2 Jahre später zu den Leuten vom Verband. Hast du damit gerechnet? Natürlich nicht, ne? Du hast da nicht mehr gerechnet, dass du da jemals wieder was von hörst, oder?
Ja, nee, also gar nicht. Also er hatte mir dann schon geantwortet. Er hatte mir dann geantwortet gehabt, dass, er war ja zu dem Zeitpunkt auch noch in Deutschland, er hatte irgendwas geschrieben mit, ja, sie haben jetzt ein Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel bald gegen Nordkorea in Nordkorea. Also auch super dort.
Nettes Reiseland auch, glaube ich.
Ja, das hat er auch
erzählt. Kann man mal auf der Bucketlist abhaken.
Ja, das hat er auch erzählt gehabt, dass das crazy war. Da waren auch 50.000 Zuschauer, also die kommen mussten von der
Natürlich.
Regierung aus. Und er meinte, ja, wenn er dann dort ist, dann spricht er das an und regelt da was. Und ich dachte mir halt natürlich so, ja, okay, das sagt er nur so. Hab mir nichts weiter gedacht, aber ein paar Tage später kam dann schon was. Und so lief das Ganze dann auch. Und ja.
Zu der Zeit, wo du die Nachricht bekommen hast, hast du einen Berater gehabt. Ist das richtig?
Sorry, nochmal.
Zu der Zeit, wo du die Nachricht bei Instagram bekommen hast und wo das sich so langsam entwickelt hast, hast du einen Berater gehabt, oder?
Mehr oder weniger. Also dann, als ich dann von der U19 Bundesliga weg bin, wurde der Kontakt zum Berater auch weniger. Vor allem, weil ich hatte keine vertragliche Vereinbarung mit dem. Das war immer mehr auf Vertrauensbasis. Habe aber tatsächlich heute noch ab und zu Kontakt mit dem. Sind eigentlich ganz cool. Und ja, also ich war mehr auf mich alleine gestellt. Ich bin dann auch gut Glück quasi darüber geflogen zu einem Probetraining und ja, hatte auch nur ein One-Way-Ticket. Also das war alles sehr, sehr risikoreich, so wie alles, was ich bisher gemacht habe.
Einfach immer Plan A, ne? Das, genau. Das zieht sich durch dieses Gespräch, das stimmt schon. Jetzt bist du auf den Philippinen angekommen, du sprichst Englisch, du sprichst, was spricht man, Filipina? Oder wie heißt das
auf den Philippinen? Die Aussprache nennt sich Tagalog.
Ja.
Aber die Amtssprache auf den Philippinen ist Englisch, also jeder spricht Englisch. Und gerade da, wo das ganze Fußball sich abfindet, das ist sehr amerikanisiert, sage ich jetzt mal. Also da sind sehr viele Halbamerikaner oder Engländer sehr viel. Also das ist alles, mein Trainer damals war Schotte, da hatte ich Probleme, den zu verstehen, bei diesem schottischen Englisch.
Schottischer Dialekt ist schwierig, ja, genau.
Da musste man sich erstmal dran gewöhnen, aber ich habe mit Fremdsprachen nie Probleme gehabt. Also Englisch beherrsche eigentlich, würde ich sagen, fast perfekt, fließend. Und das Witzige war dann so, dass der Schröck dann ja später auch ausgeliehen worden ist von Kräuter Fürth an eine philippinische Mannschaft, zu der ich eigentlich hätte kommen sollen zum Probetraining. Dann bin ich angekommen auf den Philippinen, als sie mir das Datum gesagt haben, wann ich dort sein soll, war dort und habe ihm dann geschrieben, dem Teammanager, ja, so sieht's aus, ich bin gerade hier, wann soll ich zum Training vorbeikommen, wo soll ich hinkommen, weil ich hatte ja gar keine Ahnung, wie überhaupt Fußball ist. Und dann hatte der mich schon komplett vom Schirm gehabt, hatte mich schon komplett vergessen und sagte so, wir sind gerade mit dem AFC Cup unterwegs, also diese Europa League Asiens, also Asia League, und die waren in dem Zeitpunkt gerade in Bangladesch mit dem Verein. Und wären erst Wochen oder zwei Wochen später erst wieder gekommen, weil die dann von Bangladesch aus wieder woanders hingegangen wären. Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt bin ich hier, ich bin 18, ich habe gar kein Geld eigentlich, so. Ich kann nicht so lange warten und so Hotel bezahlen und keine Ahnung, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er so gesagt, ja, weißt du was, ich gebe dir eine Nummer von einem anderen Verein, von dem Global FC, melde dich da mal und trainiere dort einfach mal mit, so in der Zeit. Da habe ich gesagt, okay, mache ich und habe mich dann dort gemeldet. Die haben dann auch zum Glück direkt gesagt, ja, ich soll zum Training kommen. Ich bin zum ersten Training hingegangen. Und nach dem ersten Training schon meinte der Trainer, er will sich mit mir nach dem Training zum Kaffee treffen. Und das haben wir gemacht. Und in dem Kaffeegespräch dann hat er dann auch gesagt, dass er mich haben will. Und dann ging es da ums Finanzielle schon. Also das ging ruckzuck wirklich.
Okay, aber wir müssen ein bisschen auf die Bremse drücken, weil ich glaube, das ist jetzt relativ schwierig nachzuvollziehen für jemanden, der sich jetzt im Fußballvertragsbusiness nicht so krass auskennt. Also du hast da einfach Nummern zugeschickt bekommen, dann ruft man da an, sagt, hallo, ich bin der Andi, also auf Englisch jetzt natürlich, und sagt, ja, ich habe hier eine Einladung quasi bekommen über Stefan Schröck, hier mal vorzuspielen, kann ich das auch bei euch machen? Das hat jetzt so ein bisschen weniger Glamour, als man das sich so vorstellen würde, nee, in der ersten Liga.
Gar kein Glamour. Also das war wirklich tatsächlich so ähnlich. Ich habe dann quasi angerufen oder eine WhatsApp geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, und habe halt gesagt, ich habe deine Nummer von dem Teammanager von, so quasi. Und dann haben die schon Bescheid gewusst, weil der zum Glück halt vorher auch gesagt hat, dass ich mich melden werde. Und das ging wirklich, also ich war quasi mein eigener Berater in dem Zeitpunkt. Und habe das dann alles für mich selbst geregelt mit 18 oder 17,5, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob ich 18 war zu dem Zeitpunkt oder ja, gerade 18 geworden.
Mhm. Also du sitzt dann da in einem Café, dir gegenüber ein arrivierter Sportdirektor wahrscheinlich vom Global FC, und du selber musst gerade einen Vertrag für dich verhandeln, wo wahrscheinlich die höchste Summe, die du davor bekommen hast, ich sag mal, einen Vertragsamateursvertrag war, also wo du vorher wahrscheinlich eher Vertragsamateur warst, und ich mutmaße jetzt einfach mal deine 700, 800 Euro im Monat verdient hast. Und jetzt sitzt du da in der ersten Liga, also Sitzt du da jemandem gegenüber, der in der ersten Liga Manager ist? Und wie fängt man da so eine Gehaltsverhandlung an? Ist das easy? Ruft man da utopische Summen auf? Oder ruft man vorher nochmal Mama und Papa an?
Das ist wirklich eine schwere Sache. Also ich persönlich hasse sowas, Vertragsgespräche, wenn ich keinen dabei habe. Es ging ja auch so schnell, dass ich gar keine Chance hatte, irgendjemand, ich wusste ja gar nicht, was er von mir in dem Kaffee will, so. Und das, ich hatte auch gar keine wirklichen Chancen nachzudenken oder irgendjemanden zu fragen. Ich bin dann in das Kaffee rein und er hat gesagt, was er nicht haben will und was ich mir so vorstelle. Und ich hatte natürlich vorher mit meinem Vater schon in Deutschland abgeklärt gehabt, dann so, ja, ab welcher Summe so ist es okay und wie und was. Und natürlich war es bei denen dann aber so, dass die so günstig rausgehen wollten, wie sie halt konnten.
Vertragsverhandlungen halt. Genau.
Genau. Und ich bin halt schlecht einer, der jetzt irgendwie nochmal sagen kann, nee, das mache ich nicht, ich will mehr. Also ich bin da wirklich, wirklich schlecht darin. Und mit Schröck habe ich natürlich auch gesprochen, habe ihn gefragt, so, ja, ab wann so ist es okay? Also was sollte ich annehmen, was sollte ich auf gar keinen Fall annehmen? Und bei dem war es dann tatsächlich so, die haben mir dann ein Angebot gemacht zuerst, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist ja nichts, so im ersten Hören so. Da habe ich dann auch gesagt, gab zu ihm, so, ey, so leid es mir tut, ich will hier wirklich spielen, aber das geht nicht, so, da springt nichts bei raus und habe dann quasi nochmal, ich weiß gar nicht, das Doppelte quasi gesagt, was die mir angeboten hatten. Und nachdem ich das gesagt habe, hat er auch ohne irgendwie zu zögern gesagt, okay. Und dann hat sich das schon gehabt. Also ich hatte danach nicht noch irgendwelche Chancen, nochmal höher zu gehen, weil die das ist so ein Psychologiespiel, finde ich, die wir mit dir machen. Das ist richtig anstrengend. Also ich komme da auch immer schweißgebadet raus, weil die geben dir da irgendwelche Zahlen und das hört sich so wenig an und du sagst dann, keine Ahnung, das doppelt dreifache und dann sagen die nichts mehr dagegen, weil die sagen dann einfach, okay, ja, machen wir. So, normalerweise könnte man da direkt reingehen und sagen, ich will so und so viel und dann hätte sich die Sache. Aber die spielen da mit dir. Und ja, das war, so kam es dann quasi zu meinem ersten Vertrag. Und ja.
Das schließt ein bisschen an. Ich habe im Vorhinein bei mir mal in der Community gefragt, ob es irgendwelche Fragen an dich gibt. Ich habe noch nicht genannt, wer du bist, aber generell schon mal erwähnt, dass du im Ausland lange unterwegs warst und bist. Und da ist eine Frage aufgekommen, wie schwierig dir das gefallen ist, Deutschland zu verlassen. Klar, die Wurzeln haben wir jetzt gerade geklärt und die Möglichkeit, aber trotzdem Mama und Papa hinter sich lassen, Bruder hinter sich lassen, Freunde hinter sich lassen. Hast du darüber nachgedacht oder war das einfach One-Way-Ticket buchen und weg?
Also für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, es war die einfachste Entscheidung. Also es war überhaupt gar kein Problem. Ich habe es eigentlich geliebt, endlich mal auf sich alleine gestellt zu sein. So, man hat keinen mehr, der zu Hause sagt, so, wann man irgendwas machen muss. Und vor allem kommt noch dazu, dass das jetzt nicht irgendwie Sibirien war, wo es arschkalt ist, sondern es waren halt die Philippinen. Da ist es das ganze Jahr über warm, tropisch. Du hast das Meer, wenn du willst. Es gibt über 7000 Inseln, wenn du Bock hast und frei hast, kannst du übers Wochenende gerade wohin fliegen. Also man muss immer fliegen, da es ja Inseln sind. Und also man kann auch mit dem Boot fahren, aber das dauert halt. Aber man kann relativ günstig ans Meer kommen oder halt auch fahren. Und der ganze Lifestyle dort ist auch nicht zu vergleichen mit hier. Also ich sag mal so, als ich dann auch dort unterschrieben hatte und sich dann alles geregelt hatte mit Wohnung und Unterkunft, Geld und dies und das, dann war das wirklich perfekt. Also ich hatte dann eine Penthouse-Wohnung später auch im 50. Stock oder 51. Stock, hatte die Skyline von ganz Manila im Blick. Ich hatte einen Swimmingpool im 36. Stock, wo man die komplette, also ein Infinity-Pool, wo man alles gesehen hat mit Lichtern. Das Gym war direkt eins oben drüber, du hattest eine Sauna, du hattest ein Dampfbad, das war alles da und du hattest, also es war ein Kondo, so eine Art Hochhaus, Wolkenkratzer, wo alles quasi in dem Gebäude drin war. Und da hattest du auch quasi ein Home-Kino, wo du ein eigenes Kino hast, wo du für dich beanspruchen kannst, wo du dann Filme anschauen kannst mit Leuten, die du einlädst. Du hattest ein Arcade-Room, wo es da ganz viele PS4s und Xboxe gab, wo du zocken kannst. Billardtisch und so, also da war wirklich alles. Man hat gelebt wie Gott in Frankreich, so sagt mein Vater immer. Das war schon für mich Ja, muss ich ehrlich sagen, auch schwierig zu verarbeiten als 18-Jähriger, der vorher eigentlich sowas nicht kannte. Muss ich sagen, habe ich auch viele Fehler gemacht, dadurch, dass mir das dann später auch zu Kopf gestiegen ist.
Was zum Beispiel?
Ja, der ganze, sagen wir mal, Ruhm, weil man musste sich um nichts kümmern. Also ich hatte einen Fahrer, wenn ich gesagt habe, ich muss irgendwo hin, hat mich der Fahrer dahin gefahren, abgesetzt und wieder zurückgebracht. Ich hatte eine Putzfrau, die für mich sauber gemacht hat und wenn es sein gemusst hat, auch gekocht hat für mich. Später, weil ich dann, ja, ich war dann doch ziemlich alleine, habe ich mir noch einen Hund zugelegt und die Putzfrau quasi geht auch mit deinem Hund Gassi. Und also die machen alles für dich. Du hast dann quasi, du lebst. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, schon vor dem Gespräch, ein bisschen wie Cristiano Ronaldo. Also man denkt wirklich, man ist dann keine Ahnung wer. Man läuft durch die Straßen und die Leute wirklich, die erkennen einen, die wollen Bilder machen, die wollen Autogramme, man ist in den Medien und das ist früher, man verdient sein erstes Geld und auch nicht recht wenig, wo du selbst ausgeben kannst. Das ist schon für mich dann schwierig gewesen, irgendwie zu, wie soll man sagen, verarbeiten.
Ja, musst du natürlich nicht, aber kannst du mal ungefähr so eine Summe nennen, die man da verdienen kann? Nicht unbedingt dein Gehalt, aber so eine Summe nennen, die
Ja.
man verdienen kann?
Ja, also verdienen kann, da sind viele, das sind große Lücken, sage ich jetzt mal so. Es gibt keine, so wie in Amerika, dieses Salary Cap, wo es dann Minimum, Maximum gibt. Also es gibt wirklich, ich sag mal so, bei den guten Mannschaften, wo ich jetzt auch gespielt habe, da sind die Gehälter schon dritt- bis zweitligareif, Deutschland. Und da ist es aber allerdings auch noch so, dass du das netto bekommst, also Cash quasi. Und nicht noch versteuern muss. Das heißt, du kommst im Endeffekt sogar teilweise mit mehr raus wie ein Spieler in Deutschland, weil er noch alles versteuern muss, so. Und bei uns ist das halt nicht der Fall gewesen. Und da hast du dann quasi, ja, Geld zur Verfügung, was dort natürlich auch noch mehr wert ist, wenn du zum Beispiel in US-Dollar verdienst und dann das in Peso umwandelst, weil dort ist das Land ist ja auch noch relativ günstiger als jetzt europäische Länder oder jetzt hier Deutschland. Da ist das dann schon viel Geld, sage ich jetzt mal.
Also du bist jetzt, wir gehen nochmal kurz rein in deine Geschichte, du bist jetzt 18, 19 Jahre alt, du hast einen Infinity Pool, du hast ein eigenes Kino, du hast eine eigene Putzfrau, du hast einen Hund, mit dem du nicht Gassi gehen musst und du hast 10.000, 15.000 Euro im Monat, ich sag jetzt einfach mal irgendeine Summe, ne? Ich glaube, das kommt so ungefähr hin und oder Dollar, ne? Und kannst damit quasi umgehen, wie du möchtest. Was macht man da für Fehler?
Ja, also man kann auf jeden Fall so viel verdienen, ja,
Ja.
und man kann mehr verdienen.
Mhm.
Was man mit dem und was noch dazu sagen muss, ist, ich bin auch mit meinem Hund Gassi gegangen. Also ist es nicht so, als
Aber du
wäre ich
hättest
mit dem
nicht
Gassi gegangen.
gemusst. Du hättest nicht gemusst.
Ja,
Die
ich hätte nicht
Putzfrau hätte
gemusst,
es auch
das
gemacht.
stimmt.
Ja.
Das stimmt. Ja, was man damit so macht, viel Blödsinn, würde ich jetzt mal so sagen.
Was war denn
Also
so dein, was war denn in Memoriam an einen anderen Podcast, was war denn so dein größter Fehlkauf, was du zu der Zeit erworben hast, wo du im Nachgang sagst, boah, das hätte ich mir echt klemmen können?
was ich am meisten bereue, was ich aber im Endeffekt auch viel draus gelernt habe, was ich in Zukunft nicht mehr so machen werde, ist, ich war oft unterwegs, also sprich feiern. Und das geht natürlich ans Geld erstens und zweitens auch an die Performance vom Fußball und auch an dein Image. Also das hat bei mir sehr darunter gelitten, weil ich natürlich komme auf die Philippinen, Manila, 20 Millionen Einwohner, heftige Riesenstadt, sehr viele Menschen und das Nightlife und das Leben, das Ganze drumherum ist einfach ja crazy, sage ich jetzt mal, verglichen zu was ich gewohnt bin hier. Ich komme aus einem Dorf mit gefühlt 5000 Einwohnern. Das musste ich irgendwie einfach erstmal so rauslassen, alles, was ich halt noch nicht erlebt hatte. Und das hat mir dann auch irgendwie dann später das Bein gestellt, weil die Leute dann gedacht haben, ja, ich bin nur im Feiern und hier, ich trainiere nicht, ich fokussiere mich nicht.
Also warst du so ein bisschen
Aber
vom Image her der Max Kruse von den Philippinen?
muss ich leider sagen, ja, also das war eine Zeit lang so, also wirklich.
Krass.
Ja.
Krass. Das heißt, in den Gazetten, in den Online-Medien etc. steht dann, Andy Eswein war gestern Abend wieder im XY-Club und warum spielt er am Sonntag und deswegen spielt er am Sonntag nicht von Anfang an?
So ähnlich. Also so jetzt ausführlich nicht zum Glück, aber es gab da zum Beispiel mal einen Vorfall, der hat mich richtig, wie soll ich sagen, ja, der hat mir richtig viele Steine in den Weg gelegt. Das war, als die philippinische Nationalmannschaft gegen China gespielt hat. Da haben die, glaube ich, damals zu der Zeit 5 oder 8-0 verloren gegen China. Und wir hatten dann ein Spiel gegen die Mannschaft, wo ein Spieler von der Nationalmannschaft von den Philippinen dort gespielt hat. Die haben dann auf Instagram was gepostet, dass sie uns jetzt eine Klatsche geben, dass die uns jetzt 5-6-0 weghauen. Und ich habe daraufhin eine Story auch gemacht und habe geantwortet, nee, wird nicht so sein, weil wir sind ja nicht die Nationalmannschaft. So. Aber damit habe ich eigentlich nicht die Nationalmannschaft Philippinen gemeint, sondern eigentlich nur den Spieler, der für die Philippinen gespielt hat in dem Zeitpunkt. Und natürlich ist dann das ganze Fußballvolk der Philippinen gegen mich gewesen, weil die gedacht haben, ich bin Filipino und ich rede so über die philippinische Nationalmannschaft, obwohl ich selber da spielen will. Aber da hatte ich so einen Hate bekommen. Da tatsächlich gab es dann auch den einen oder anderen Bericht, soweit ich mich erinnere. Und bei dem nächsten Auswärtsspiel habe ich das dann auch richtig von den Fans gemerkt, wie die mich da haten. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe das irgendwie gefeiert, weil ich da im Stadion gelaufen bin, in dem Gästeblock, habe mir den Ball geholt und die meinen Namen gerufen haben. Und ich dachte, die wollen mich irgendwie anfeuern und ich klatsche nur so. Und dann drehe ich mich um und die zeigen mir alle den Mittelfinger. Und dann habe ich in dem Moment habe ich so Gänsehaut bekommen und dachte, ey, wie geil ist es eigentlich, vor Zuschauern zu spielen? Mhm. So, weil mich pusht sowas.
Ja, und ein Jahr davor hast du noch beim FC Spöck in der Landesliga gespielt vor, ich sag mal, 200, ohne jetzt den Verein, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber vor 200 Rentnern und ein Jahr später, ja, es ist ja, ich kenne Dorfvereine auch sehr gut, es ist ja nichts anderes als das. Ja. Und dann ein Jahr später vor, wie viele Leute kommen zur ersten Liga auf den Philippinen? Wenn sie dürfen, wenn nicht Corona ist?
Ja, das ist unterschiedlich. Also bei dem Verein jetzt, wo ich gerade gesprochen habe mit dem Gästeblock, da sind, ja, ich weiß gar nicht, wie viel rein, ich glaube 15.000 passen rein und bei uns waren auch so 8.000, 9.000, 10.000 waren schon drin zu dem Zeitpunkt.
Also so mittlere zweite Liga, untere zweite Liga, so vom
genau, Durchschnitt. Genau, aber das merkst du ja als Spieler so nicht, ob das jetzt, sag ich mal, 8 oder 10.000 sind, weil es ist einfach nur geil, wenn viele Leute da sind und die viel Krach machen.
Ja, klar.
Und weil lieber habe ich irgendwie weniger Leute, die mehr Krach machen, wie viele Leute, die gar keinen Krach machen. Ich bin da, mir gibt sowas Feuer unterm Arsch, sage ich jetzt mal so, als Fußballer. Und
das schließt ganz gut an eine zweite Frage an, die ich auch aus der Community bekommen habe. Danke in dem Zusammenhang auch nochmal an die Fragen, die da reingekommen sind. Auf Instagram hatte ich danach gefragt über den Fuppes und Rap Instagram-Kanal und da habt ihr mir einige Fragen gestellt und ich habe jetzt so ein paar rausgesucht, unter anderem, wie groß ist der Unterschied zwischen den Fans bzw. der Fankultur auf den Philippinen im Vergleich zu Deutschland? Kann man das so pauschal sagen oder ist das einfach auch ein kultureller Unterschied, der vielleicht sehr groß ist?
Ja, also es gibt keine Hooligans wie bei uns jetzt, wo sich vielleicht teilweise mal kloppen würden. Ist alles sehr friedlich und die Ultras, sage ich jetzt mal so, die machen so diese Musik mit den Trommeln, nicht so wie bei uns im Stadion, sondern es klingt mehr so wie auf einem brasilianischen Festival, so weil da die spielen so Musik und aber das ganze Spiel über 90 Minuten lang wird übergetrommelt, so wie auf einem Festival. Und ja, es ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied, aber es ist sehr schwierig zu erklären. Also man kann das irgendwie nicht in Worte fassen, man muss das selbst erlebt haben. Aber das ist, glaube ich, in ganz Asien so. Also das ist auch in Thailand so, das ist nicht nur auf den Philippinen so, das unterscheidet sich sehr vom europäischen, von der Fanszene einfach.
Wenn du sagst, das klingt so ein bisschen wie in Brasilien, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie Musik oder wie, ja, so ein bisschen künstlerisch quasi sich das auf den Philippinen anhört? Also wie, Hast du philippinischen Rap gehört? Wie hört sich das an? Ist das sehr amerikanisiert? Ist das Gangster-Rap? Ist das Conscious? Was ist das?
Ja, habe ich tatsächlich schon. Also es gibt halt viele philippinische Künstler, die Musik auf Englisch machen, da ja die Amtssprache auch Englisch ist.
Ja.
Wenn die dann rappen auf Englisch, dann klingt das mehr so wie eine Art, ja, gibt verschiedene Versionen. Also es gibt jetzt zum Beispiel viel Trap. Es gibt auch dieses, wie nennt man diese Musik, diese Neuzeitmusik, so eine Art Travis Scott.
Ja, okay.
Ja, und das auf der philippinischen Landessprache, Tagalog, das ehrlich gesagt, das höre ich mir nicht an, weil das ist vogelwild. Also Rap auf der Sprache, das kann ich mir wirklich nicht so antun.
Weil dir das so phonetisch nicht gefällt oder weil du es nicht ganz verstehst?
Nee, weil sich die Sprache einfach nicht aggressiv genug anhört dafür, für Rap.
Okay.
Das ist so mehr so Schwunzelsprache. Und deswegen sind auch viele, viele gute Artisten oder Musiker, die dort sind und immer Nummer eins gehen, sind viele Liebeslieder oder halt so, sag ich mal, Frauenlieder jetzt einfach mal. So eine Art Akustikversion, viele.
Ja.
Sowas.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, weil ich mir gar nicht richtig vorstellen kann, wie die Sprache sich anhört, oder sprichst du sie zu schlecht, dass du es nicht machen willst? Entscheide selber.
Ja, ich spreche sie schon wenig, also wenn ich dort bin, beherrsche ich sie schon wieder besser, als wenn ich jetzt hier bin, aber ja, was willst du denn hören?
Ja, keine Ahnung, stell dich mal vor, also so wie du dich vor Leuten vorstellen würdest, wenn du jetzt, ja, oder mach was anderes, was dir halt einfacher fällt.
Okay, ich kann sagen, also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Andi, dann sagt man Akosi Andi.
Ja, okay.
Ako heißt ich und ja, es ist auch viel Spanisch drin, also viele Wörter sind Spanisch,
okay,
wegen der spanischen Kolonie von damals, also zum Beispiel Trabajo heißt Arbeit, Pferd, Caballo und sowas, also das ist viel Spanisch auch.
Was man
und
so
dann
kennt.
Hat man so viel, genau, und viele Eigendialekte, also die Philippinen an sich haben ja, glaube ich, über 300 Sprachen im Land. Meine Mutter auch, wo sie herkommt, die haben nochmal eine eigene Sprache, die nennt sich Bicolano, die versteht sonst keiner, nur die Leute, die aus ihrem Ort kommen. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig, manchmal auch zu unterscheiden, sprechen die jetzt Tagalog, sprechen die jetzt ihren eigenen Dialekt, wenn man das jetzt nicht perfekt beherrscht. Aber ja.
Aber mit Englisch kommt man überall durch, weil es Amtssprache ist. Ne? Jeder spricht da vor Ort Englisch.
Genau.
Auch eigentlich interessant, ne? Es könnte ja auch eigentlich auch Spanisch sein durch die Kolonien, aber es ist so amerikanisiert, hast du ja auch vorhin gesagt, in manchen Strukturen, dass da einfach Englisch die Amtssprache ist.
Ja, also nach der spanischen Kolonie kamen, soweit ich weiß, dann ja die Amerikaner im Krieg. Und dadurch ist das jetzt auch alles amerikanisiert, auch die Straßen, die so wie das alles dort eingerichtet ist, auch zum Beispiel Basketball ist dort die Nummer 1 Sportart. Das ist auch von Amerika.
Mhm.
Und ja, das ist, ja, das kam alles noch von damals.
Also so, wenn du so ein Ranking machen würdest auf den Philippinen, ist Basketball da die Nummer 1 und dann kommt Fußball direkt oder wie ist die Abfolge bei den Sportarten?
Nee, also leider ist es mittlerweile immer noch so, dass Fußball nicht, ich weiß nicht mal, ob sie in der Top 5 sind, das liegt daran, wie schon gesagt, an Amerika und ja, also ich glaube Nummer 1 ist auf jeden Fall Basketball, dann kommt sogar Nummer 2 Volleyball oder sowas. Und ich weiß nicht, ob das zur Sportart dazugehört, aber Hühnerkampf. Das ist auch
alles
sehr
klar.
Beliebt.
Wird das im TV übertragen? Also kann man da Hühnerkämpfe?
Ja, Hühnerkämpfe siehst du im TV. Die haben ganze Stadien, wie wir Fußballstadien, komplett gefüllt.
Ja.
Also das ist richtig verrückt. Da sind Tausende von Menschen, die da eine Arena füllen, voll nur, damit sich da zwei Hühner.
Warst du auch mal da?
Quasi. Ja klar, auf jeden Fall.
Also man guckt sich das auch an, man ist nicht nur vor Ort und spielt Fußball dort, sondern man nimmt auch ein bisschen am sozialen Leben teil, außerhalb seines Infinity Pools.
Ja, nee, also meine Mutter, die haben ja noch eine große Familie dort, außerhalb von, das ist ein bisschen weiter weg von da, wo ich gewohnt habe. Aber meine Onkels und so, die sind da selbst auch aktiv, also die haben auch Kampfhühner, also die trainieren die da auch. Und wenn ich die mal besuchen gehe, dann nimmt man da halt teil, dann trainiert man die Hühner. Die werden da auch mit Proteine und keine Ahnung was vollgestopft, dass die kräftig werden. So ein Kampfhund kann auch sehr teuer sein. Also da gibt es Leute, die sind steinreich dadurch geworden. Und ja, die melden sich da an und dann wird da halt viel gewettet. Das ist wie so eine Art philippinisches Tipico dann quasi. Bloß du wettest dann halt auf den Huhn statt auf Fußballspiele. Das Gewinnerhuhn kriegt dann quasi das tote Huhn noch als Geschenk mit und das darf dann halt gegessen werden.
Also falls die erste Karriere Fußballer nicht klappt, ist die Option auch in die Kampfhuhn-Szene einzudringen durch deine Familie auf jeden Fall gegeben, ja?
Ja, ich glaube, das ist nicht mehr so einfach. Also da muss man sich schon ein bisschen auskennen, weil das ist schon eine Wissenschaft für sich.
Okay. Aber du hättest natürlich durch deine Onkels da noch die Möglichkeit reinzukommen und dann wird Andreas Eswein vielleicht neben Nationalspieler der Philippinen auch irgendwann erfolgreicher Kampfhuhnzüchter.
Ja, ich glaube, das ist eher weniger, aber...
Ist nicht so deine Baustelle, ich merke schon.
Nee.
Wir waren vorhin stehen geblieben bei Clubs in Manila. 20 Millionen Einwohner hast du gesagt. Das ist eine unglaublich große Stadt. Das kann man sich mit europäischen Verhältnissen überhaupt nicht vorstellen. Wenn du da in einen Club reingehst, du bist Spieler der ersten Liga vor Ort, ist das dann so, wie man sich das vorstellt? Man kommt rein, man kriegt sofort irgendwie einen Bereich zugewiesen, dann kommen die Jungs mit dazu, dann kommen Mädels dazu, dann hat man diverse Optionen, sag ich jetzt mal, wie man so den Abend weiterhin verbringt. Nimm uns mal mit in die ins Nachtleben von Manila.
Ja, es ist wirklich so, dass zum Beispiel, egal wie voll der Club ist, du kriegst immer noch einen Platz. Und wir Spieler hatten auch, ich hätte dir ihn jetzt gezeigt, aber den habe ich jetzt, glaube ich, im Auto liegen. Wir haben einen Ausweis, da steht dann was unser Bild drauf, wie ein ganz normaler Perso-Ausweis, da steht unser Bild drauf und dann oben drüber Professional Soccer Player.
Ach, ihr habt quasi einen Dienstausweis für Fußballer?
Genau. Und wenn irgendwas sein sollte, dann zeigst du den Ausweis vor und du bist der größte VIP des Abends, so gefühlt. Ja, also du kannst dann, ja, du kannst, sag ich mal so jetzt, machen, was du willst. So. Und wenn du dann im Club drinne bist, du hast natürlich, sag ich mal, ist auch ein bisschen einfacher dann, wenn man auf was aus ist. Möchte ich jetzt aber nicht so in Detail drauf eingehen.
Nicht en Detail, aber man kann es sich doch vorstellen. Es ist ja logisch, was dann so abgehen könnte, also theoretisch.
Das ist genau das, was ich gemeint habe mit, warum das schwer ist zu verarbeiten, weil mit 18 kennt man das so nicht. Und vor allem habe ich dann auch einen Freundeskreis gewonnen, die natürlich auch irgendwie erfolgreicher waren auf den Philippinen. Das waren viele halbe Filipinos auch aus überall, halb Australier, halb Amerikaner, die halt auch viel Asche hatten, sage ich jetzt mal so, die aber ja mich dann auch immer mitgenommen haben zu ihren privaten Festen zum Beispiel. Und dann sind wir halt teilweise jeden Sonntag als Chill Sunday, haben wir immer dazu gesagt, sind wir dann auf eine Yacht gegangen von einem Kumpel, der hatte da im Manila Yachtclub, hatte da eine riesen Yacht stehen. Und hatten dann sonntags immer da einen Haufen Leute auf die Yacht eingeladen, haben dann da auf dem Wasser im Meer gechillt und so vor uns hin quasi gefeiert.
Das kann man sich wirklich gar nicht so gut vorstellen, wenn man das nicht kennt. Aber das ist dann irgendwie auch ein Teil des Fußballerlebens, wenn man auf den Philippinen unterwegs ist und sicherlich in vielen anderen Ländern. Hast du deinen Leuten mal deutschen Rap gezeigt?
Ja, also immer mal wieder. Ich habe auch, es gibt auch einen Spieler von mir, mit dem ich zusammen gespielt habe, der jetzt auch Rapper ist, aber englischer Rapper, UK-Rapper.
Ah.
Und ja, und wir haben uns als ab und zu immer gegenseitig Raps gezeigt, von seinem UK-Underground-Rap und ich von deutschen Rap. Und auch allgemein gibt es immer mal wieder, habe ich da ein paar Sachen gezeigt.
Wie heißt der Gute? Kann man da was bei Spotify finden? Ich plane so eine kleine Playlist für den Podcast zu machen, dann lege ich mal was von ihm auf die Playlist drauf.
Es gibt echt, also der ist auf Spotify unter Ghostface 600, also 600.
Ja.
Und der ist auch auf LinkUp TV hat den, glaube ich, gepostet.
Ah, okay.
Also der hat auch jetzt schon ein paar gute Klicks. der passt da eigentlich ganz gut rein, so in diese Underground-Szene. Also das passt sehr zu ihm. Er ist halb Jamaikaner, halb Filipino, also er ist ein schwarzer Filipino quasi, sieht aber aus wie ein, sieht nicht aus wie ein Asiate. Und wie gesagt, der passt da komplett rein.
Und dann ist das so ein bisschen klassischer Rap oder ist das mehr so Grime? Das gibt's
Grime, also das ist so richtig Grime.
Ja, geil.
Underground, so.
Ja. Cool. Und was hast du ihm gezeigt und wie hat er so darauf reagiert, was du ihm sprachlich hat er wahrscheinlich nichts verstanden, ist ja klar, ist ja Deutsch, aber.
Er war immer so England, also UK, er war immer so UK-Rap ist das Beste und Deutschland ist Schrott und also wie das halt so ist.
Wie das halt so ist. Ja,
ich hab ihm wirklich mehrere Sachen gezeigt. Es gab auch immer mal wieder sowas wie zum Beispiel, es gab da ein paar Kollegen, wenn ich wieder in Deutschland gewesen bin, haben die mir immer gesagt, ich soll deutschen Shisha-Tabak mitbringen, weil auf den Philippinen können die jetzt nicht so, haben die nicht so viel Auswahl. Und die Shisha dort sind eh nicht so gut. Dann haben die mir zum Beispiel gesagt, sollte ich 069 mitbringen, den Tabak. Da gibt es ja einen, der so heißt, der ist ja von Haftbefehl. Und wenn ich das denen gegeben habe, dann haben wir immer zum Beispiel Haftbefehl 069 gehört. Einfach so. Und Da gibt es etliche, die ich da mal gezeigt habe. Aber um die aufzuzählen, da müsste ich jetzt tief graben.
Wie früh hast du angefangen mit Rap? Also das zu hören?
Schon immer eigentlich. Also mein Vater zum Beispiel hat immer Rock gehört. Mhm. So AC/DC und sowas. Und ich war schon immer, also ich glaube meine erste CD, die habe ich auch auf den Philippinen gekauft. Das war von 50 Cent. Wie hieß die?
In the Club?
Da war In the Club drauf. Ich weiß nicht, ob das Album so hieß. Da war Candy Shop
und
sowas.
Get Rich or Die Tryin'?
Get Rich or Die Tryin', glaube ich, war das, ja. Also ich habe damals mit 50 Cent angefangen. Ich hatte auch eine Zeit lang von der ersten bis zur vierten Klasse habe ich nur Baggies getragen. Baggy-Hosen und lange Oversize-T-Shirts. Und
ist natürlich auch mega praktisch, wenn man eh ein bisschen übergewichtig ist, dann trägt man natürlich tendenziell auch eher Baggies, ist ja klar, ne?
Ja, meinen Eltern hat das ausgekriegt, weil die Baggies damals natürlich sehr, sehr teuer waren, die Hosen. Und ich sah natürlich aus wie, keine Ahnung was, weil ich war ja weiß und bin halb Asiate und hatte Durex an. Ich habe mich angezogen wie ein Schwarzer, also es hat ja jetzt nicht wirklich zu mir gepasst, so.
Ja.
Aber ich war schon immer also auf Rap, beziehungsweise Rap, R&B und sowas war meine Schiene.
Wo du das gerade erzählst, man kann das ja mal so sagen, ich bin ja noch einen Tacken mehr Kartoffel, sag ich jetzt mal, oder deutlich mehr Kartoffel, als du das bist. Und ich hatte auch mit 13, 14 oder so eine Phase, wo ich das echt cool gefunden hätte, wenn ich mir so die Haare abrasiert hätte und dann auch so ein Durag getragen hätte. Aber meine Güte, ey, das sieht als Kalkleiste, die ich ja nun mal bin, so mit ganz weißer Haut, sieht das so affig aus. Und ich bin mir sicher, auf so einem Dorfgymnasium, auf dem ich war, wäre das auch der letzte gewesen, den man dann noch in die Klasse reingelassen hätte, wenn ich da mit Durag und weiten Hosen vor Ort gewesen. Ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht, Gott sei Dank für mich, Gott sei Dank für meine Eltern damals. Ich glaube, die hätten mir auch ordentlich Laschen gegeben, wenn ich das gemacht hätte. Aber das war so die Zeit. So, ich bin jetzt 28, du bist 23, zwischen uns sind 5 Jahre. Aber ich kann das absolut verstehen. So mit 12, 13 hatte man irgendwie Bock, sich da anzupassen einfach. Ne? Und ich war dann nie jemand, der so künstlerisch war. Ich bin dann nicht irgendwie sprühen gegangen oder hatte auch nicht so die Features irgendwie so zu tanzen oder so die richtigen Oldschool-Fünf-Elemente-Sachen zu machen. Sondern ich habe dann mehr Hip-Hop gehört und habe Fußball gespielt. Wozu wir auch zu diesem Podcast kommen quasi. Das war immer so Inhalte des Lebens, aber bis zum Durag hat es nicht gereicht.
Ja, also ich habe tatsächlich meine Haare abrasiert gehabt.
Ja, und hast du dann auch das Durag aufgesetzt?
Genau, also ich war komplett...
Du sahst aus wie 50 Cent in der Filipino-Version.
Genau, ich habe das nachgemacht so in der Art. Und mich hat das auch immer früher schon interessiert gehabt, also das ganze diese Rap-Szene einfach so, wie die aufgewachsen sind und was die aussieht. Ich sehe das immer meistens so als, weißt du, die kommen, die Leute wie zum Beispiel 50 Cent, die kommen von schweren Verhältnissen und schaffen es trotzdem raus. So, und das war so irgendwie eine Art Ansporn auch, warum ich die Musik auch gefeiert habe dann. Vor allem auch oft, weil sie darüber geredet haben. Und habe mich da irgendwie angesprochen gefühlt teilweise, so, weil ich habe mich auch immer, ich bin zwar jetzt nicht in einem Ghetto aufgewachsen oder sowas, aber ich sehe das jetzt so, ich bin jetzt in meinem Dorf, aus dem ich raus möchte. Und für die war das halt irgendwie, keine Ahnung, was anderes.
Für die war das deren Block, wo sie raus wollten und wo...
Genau, und ich konnte...
Dir war langweilig und bei denen wurde gedealt.
Ja, so ein bisschen, in die Richtung. Also ich konnte mich identifizieren, aber auf eine andere Art und Weise. Also,
ja.
Ja.
Hat man dann auch zu der Zeit Leute um sich herum gehabt, die wahrscheinlich ähnliche Musik gehört haben? Und hat man dann auch selber versucht, oder hast du auch selber versucht zu rappen? Und wenn ja... Wie hat sich das so an... Du guckst schon so, als ob ich diese Frage nicht hätte stellen sollen. Gibt es irgendwo aufgenommene Raps von Andy Eswein?
Ich hatte erstmal zu der ersten Frage, ich hatte damals einen besten Freund, der war Russe. Also der ist heute noch ein sehr guter Kumpel. Der ist, by the way, gerade letztes Jahr deutscher Meister im Bodybuilding geworden. Auf jeden Fall.
Beeindruckend.
Der kommt aus demselben Ort, wir waren in derselben Klasse und er ist ein Russe. Er ist damals groß schlaksig gewesen und also größer als ich in meinem Alter mit 12, 13 und halt käseweiß, blond. Und der ist dann dieselbe Schiene gefahren wie ich mit Baggies und Durex. Also er hat dann auch Durex angezogen. Und wir haben uns dann immer eingestimmt mit zum Beispiel Bloods und Crips, diese Gangs in Amerika, die sind ja immer blau-rot. Und da haben wir immer gesagt, so heute ziehen wir ins Blau an, morgen ziehen wir ins Rot an. So, wir waren so auf einer ganz anderen... einen ganz anderen Trip unterwegs. Und ja, auf jeden Fall, was die zweite Frage, ob ich schon mal gerappt habe, habe ich tatsächlich auch, aber das ist mir sehr, sehr unangenehm. Ich habe nämlich früher gedacht, dass ich das könnte und hatte, weil mein Bruder singt, also mein Bruder hat, der hat ein Mikrofon, der hat so ein halbes Tonstudio, also der hat die ganzen Equipments und so, der singt auch auf YouTube. Und da macht aber normal so Ed Sheeran, Justin Bieber, dies und das. Mhm. Und ich habe dann damals einfach mal gedacht, komm, ich nehme mal sein Zeugs und nehme mich selber auf. Und habe das dann gemacht und habe das auf YouTube auch mal hochgeladen, das aber zum Glück nicht mehr auffindbar ist. Das ist schon alles gelöscht. Das ist eine sehr unangenehme Phase gewesen.
Oh, wir können es ja eh nicht mehr nachvollziehen, von daher kannst du ja jetzt komplett erzählen, was... Rappt man da so? Wie alt warst du da? 20, 19, 18, 17?
Nee, das war noch in dem Alter von 12, 13, 14, sowas. Da hatte ich noch nicht mal einen Stimmbruch quasi.
Ah, okay. Und dann hast du so FA-mäßig mit 10 gerappt und es hat sich so angehört wie so ein Viertklässler, der du dann ja auch warst.
Also so wortwörtlich. Das war dann, also wäre das jetzt heute noch irgendwie draußen, dann wäre das jetzt bestimmt eine Meme geworden. Aber, ich habe dann tatsächlich, ich habe noch einen anderen Kumpel gehabt, mit dem habe ich auf Deutsch versucht zu rappen. Der hat eigentlich relativ gute Texte geschrieben, weil das konnte ich nie. Und die haben wir dann einfach runtergerattert. Und einmal auch auf Englisch, so wie à la 50 Cent wollte ich klingen. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich aber noch nicht wirklich Englisch. Habe dann einfach Freestyle das Mikrofon angemacht und einfach losgerappt und habe geguckt, was sich reimt. Und die Sätze haben gar keinen Sinn gemacht, so. So, da habe ich dann Sachen gereimt, die einfach nur peinlich sind. So. Und ja, bin ich froh drüber, dass das weg ist.
An welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, im Fußball bin ich, glaube ich, besser als im Rappen?
Ja, das ging dann relativ schnell immer, weil ich wollte tatsächlich damals auch mit Fußball aufhören und Basketball spielen, als ich wirklich komplett in dieser Szene drin war. Und mein Vater aber immer zu mir gesagt hat, hey, du bist so gut im Fußball, schmeiß das Talent nicht weg. Ich bin für Basketball viel zu klein. Ich kann zwar werfen und alles mit dem Ball machen, ich kann die auf meinem Finger drehen und was weiß ich, was man machen muss. Das konnte ich schon immer, aber halt die Größe fehlt. Und da hat mein Vater eigentlich schon immer, egal bei was es war, ob es das Musik war oder ob das Basketball war, hat mein Vater mich schon immer reingeredet und hat gemeint, so hey, nee, bleib beim Fußball, weil das kannst du wirklich. Bleib da dran und bin jetzt schlussendlich auch dankbar dafür, weil wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt heute irgendwo Basketballspieler in der Kreisliga oder so und hätte kein Fußball mehr gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man schon zufrieden sein, dass die Eltern dann früher einfach auch ein bisschen mehr Einfluss hatten auf den eigenen, auf die eigene Persönlichkeit und auf den Verlauf, wie man so sein Leben strukturiert. An dem Punkt, wo du da warst, wo du dann fast abgebrochen hättest mit Baggies und allem Möglichen, und natürlich der großen Rapper-Karriere, die vor dir lag. Wie weit entfernt war da für dich ja, das, was du jetzt machst, also Erstligafußball auf den Philippinen spielen können, wie wichtig war da so der prozentuale, also wie war das aufgeteilt bei dir prozentual, wie wichtig war Hip-Hop und wie wichtig war Fußball?
Ich habe dieses, wie gesagt, diese Musik, Hip-Hop und Fußball, also das ist, ich verbinde das irgendwie, weil das ist schon sehr wichtig, weil ich könnte, also ich gehe jetzt auch in der Lockdown-Zeit, gehe ich ja jeden Tag trainieren, ich gehe ja joggen, ich mache Homeworkouts und ohne Musik, wenn ich mal also keine Musik habe, kann ich nicht trainieren gehen. Ich bin auch damals, als ich noch mit dem Bus zur Schule gefahren bin, ich konnte nicht, ich habe lieber den Bus verpasst, bevor ich meine Kopfhörer nicht gefunden habe, so. Also
ist bei mir bis heute so, aber
kann nicht einfach nur da. Ich bin auch kein Mensch zum Beispiel. Ich verstehe die Leute, sage ich jetzt mal nicht, das ist nicht böse gemeint, aber ich verstehe die Leute nicht, die im Auto zum Beispiel Radio hören. So, weil ich muss immer meine Musik hören. Und ich höre sie natürlich auch immer auf voller Lautstärke, weil ich brauche dieses komplette, weißt du, diesen ganzen Bass und diese Lyrics und das muss alles auf mich einwirken können. Und ohne Musik, sage ich mal, wäre ich auch viel weniger motiviert gewesen, jetzt immer den extra Schritt zu machen oder das extra Training zu machen für Fußball.
Einer der schönsten Momente ist ja auch immer, wenn man gerade genau die richtige Lautstärke auf den Kopfhörern hat und dann rausgehen kann, weil man weiß, jetzt ist alles ready. Die Playlist ist eingestellt, die Lautstärke ist eingestellt, die Kopfhörer sind voll aufgeladen und jetzt kann ich losgehen. Jetzt ist für die nächsten 2 Stunden erstmal alles gefixt und in den Bus kann ich mich auch setzen und es ist perfekt. Ne? Man hat das perfekt jetzt eingestellt.
Ja, also auf jeden Fall. Bei mir war das zum Beispiel auch, als ich das erste Spiel hatte auf den Philippinen vor vielen Zuschauern, wo ich vorher noch nicht gewohnt war, war das so, wir sind mit dem Bus ins Stadion gefahren, relativ früh. Das Stadion, also man hat noch nichts gesehen von Menschenmassen oder keine Ahnung. Wir sind in die Kabine rein, ich hatte meine Kopfhörer an. In der Kabine hatten wir auch eine laute Musikbox, da haben wir auch die ganze Zeit Musik gehört. Und irgendwann mal, als wir uns dann umgezogen haben für das Warm-up, haben wir dann die Musik ein bisschen leiser gedreht, weil der Trainer meinte, er will eine Ansprache halten. Und dann haben wir die ganze Zeit was gemerkt, Bass, also die ganze Zeit was geschlagen hat, so als hätte jemand gegen die Decke geklopft und dachte die ganze Zeit, was ist denn das? Und ja, nachdem die Ansprache fertig war, sind wir dann rausgelaufen, quasi durch den Tunnel ins Stadion, haben uns warm aufgewärmt und ich gucke dann nach hinten quasi auf die Tribüne und ich sehe, die komplette Tribüne ist voll. Da habe ich erstmal so eine Gänsehaut bekommen, weil ich das Ganze nicht gehört habe, erstmal durch die Musik und dann rausgelaufen bin und ich sehe da, wie die Leute ausrasten und auf die Trommeln. Als wir rausgelaufen sind, das war ein richtiges Gänsehaut-Feeling. Und ich muss dazu sagen, beim ersten Mal einlaufen vor Zuschauern sind mir sogar die Tränen geflossen. Also so krass war das bei mir, weil mein größter Traum war es schon immer, vor vielen Zuschauern zu spielen. Für mich war das nicht mal so, ich wollte viel Geld verdienen, sondern ich wollte einfach nur vor vielen Zuschauern spielen. Und als ich dann das erste Mal eingelaufen bin, da hatte ich so richtig meine Emotionen nicht unter Kontrolle.
Traum ist erfüllt, ja.
Ja, so in der Art, ja. Und ich hoffe, das ist auch bald wieder so.
Ach, auf jeden Fall. Also ich denke mal, jeder Fußballer, der auch nur in der Kreisliga oder so spielt, für den ist irgendwie ist geiler, wenn da Leute stehen und sich dafür interessieren. Also das Ganze verfolgen. Also das gibt's ja auch in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga, dass da Leute einfach seit 10, 20 Jahren hingehen zu ihrem Heimatverein und hoffen, dass der Verein aufsteigt, dass es alles gut läuft. Die Leute, die irgendwelche Dienste übernehmen an den Grillbuden oder im Getränkeverkauf oder so, das ist ja enorm wichtig. Ist ja auch so ein Vereinsding in Deutschland, dass da einfach enorm viele Leute hinten dran hängen. Und natürlich noch mal größer, wenn der Verein eben in einer höheren Liga spielt. Und da unterwegs ist. Ich habe noch ein paar Fragen zu den Philippinen, beziehungsweise zu deinem Weg auf den Philippinen, weil wir hatten ja ganz am Anfang auch über Berater gesprochen und wie problematisch das dann teilweise ist, was einem quasi auch dort versprochen wird von größeren Vereinen. Was hast du da erlebt?
Ja, also ich hatte, wie gesagt, am Anfang erstmal keinen Berater in der ersten Saison und nach der ersten Saison kamen dann mehrere Berater auf mich zu. Auch weniger glamourös über Facebook. So läuft das mehr oder weniger in Asien. Da schreiben dich Berater an von überall. Also das ist heute noch so, dass ich da fast täglich Nachrichten bekomme von irgendwelchen Beratern, teilweise aus Indien, dann aus Usbekistan und wo auch immer, Thailand. Und dann später hatte ich auch einen Berater dort, der mich dann nach Thailand gebracht hatte. Das war ein Deutscher sogar. Und der kam auch aus NRW, hatte damals auch mal bei Gladbach gespielt in der Jugend und ist dann aber später auch als Deutscher quasi nach Asien, um Fußball zu spielen, hat dann in Thailand gespielt, in Hongkong und ja, weiß nicht genau wo noch. Auf jeden Fall hat er dadurch seine Kontakte halt gehabt und nach seiner Karriere, wobei er eigentlich momentan immer noch Fußball spielt, also er ist Mitte 30, gar nicht mehr so alt, hat er da noch seine Agentur aufgebaut. Und ja, und der hatte mich dann quasi nach Thailand gebracht, indem er gesagt hatte, hey, dein alter Trainer von FC Schwöck, der ist jetzt Trainer in Thailand. Und das wäre doch was. Und dann habe ich gemeint, so, ja, also das passt perfekt, weil wir kamen hier auch aus demselben, also aus der Ort, wo er, der Trainer herkam, ist jetzt auch bei mir hier in der Nähe, also man kennt sich so. Und das habe ich gedacht, das wäre eigentlich ideal gewesen. Und er hat das dann so in die Wiege geleitet und dann bin ich da nach Thailand geflogen, als dann mein Vertrag auf den Philippinen ausgelaufen ist. Also ich habe den extra auslaufen lassen und nicht verlängert.
Wo sind wir da? Also in welchem Jahr befinden wir uns da jetzt? Da sind wir, glaube ich, 2017, ne? 2017, 2018.
2017, Ende 2017, 2018, sowas, ja.
Okay, das ist ja jetzt auch erst 2,5 Jahre her. Und dann war in Thailand aber definitiv nicht alles Gold, was glänzt.
Leider nicht, nee. Also ich bin dann dahin geflogen und wurde auch abgeholt am Flughafen von einem von dem Verein. Die haben mich da irgendwo untergebracht, habe dann später auch meinen Berater das erste Mal dort getroffen und bin dann zum Training. Und da habe ich mich dann auch wieder mit dem Trainer unterhalten, habe den gefragt, wie der da hingekommen ist. Also für mich war das irgendwie auch unerklärlich, wie der vom FC Schwöck in die thailändische Liga kommt. Und er meinte dann damals, dass er zu einer Akademie gewechselt ist, FC Bayern Akademie, und von FC Bayern nach Thailand stationiert worden ist, um dort zu scouten. Und von dort aus hat er dann irgendwie über Umwege ein Trainerpostenangebot bekommen in Thailand. Und ja, und der Sportvorstand war auch ein Deutscher. Kam auch aus Mannheim. Sein Bruder, den kenne ich auch so. Also so über Ecken.
Also du bist quasi sehr vertrauenswürdig nach Thailand gelockt worden, weil du kanntest fast 90% der Leute, die da rumlaufen und einen Posten haben, zumindest über zwei Ecken. Und dann geht's so ein bisschen in Richtung Vertragsverhandlungen. Was ist dann passiert?
Genau, und dann, das war so, dass das Geld eigentlich schon vorher abgemacht war. Also es hieß so, ich mache jetzt ein Probetraining und falls das klappt, kriege ich so und so viel. Und dann habe ich gesagt, okay, das hört sich gut an. Der Trainer kennt mich ja eh, das kriege ich schon locker auf die Reihe. Dann bin ich da hingegangen, habe da mittrainiert, der Trainer hat mit mir gesprochen, das war auch alles super. Müsste aber alles sehr schnell gehen, da das Transferfenster in den nächsten, ich glaube, 3 bis 4 Tagen geschlossen hätte. So, dann bin ich da zum Training und habe noch gewartet nach dem Training, also es waren mehrere Trainingseinheiten und am letzten Tag quasi, weiß ich noch, ruft mich mein Berater an und sagt, ja, anstatt mich haben sie jetzt einen anderen Spieler verpflichtet. Und das war ein 93er-Jahrgang, den kannte ich sogar auch, der hat immer gegen meinen Bruder gespielt, der hat in der Jugend bei VfB Stuttgart gespielt und zu dem Zeitpunkt gerade bei HSV 2, Hamburger SV. Und ja, und dann haben die den genommen, weil er natürlich dann halt einen besseren Lebenslauf hatte auch, weil er hatte beim HSV gespielt in der Regionalliga, VfB Stuttgart in der Jugend und dann noch Europa League irgendwo in einer albanischen, kosovoischen Mannschaft, keine Ahnung. Und ja, und haben dann den genommen und dann war mein Platz weg, weil ich galt ja dann in Thailand auch als Ausländer. Ich war ja, kein Thailänder mehr. Und dann war mein Platz weg und dann stand ich da ohne Verein. Und so hat das Ganze angefangen.
Und in dem Moment hast du dir dann gedacht, um jetzt ganz sicher zu sein, und irgendwas zu machen, muss ich jetzt entweder zurück nach Deutschland oder ich finde nochmal auf den Philippinen einen Verein. Wie ist das dann danach abgelaufen?
Danach war ich erstmal so im Boden zerstört, so. Wusste nicht, was ich machen soll, weil ich wusste, auf den Philippinen hätte ich fast keine Möglichkeiten mehr, weil es zu dem Zeitpunkt 2, 3 Vereine gab, die vielleicht zahlen hätten können und die waren voll und der Rest zahlt nicht viel. Also es gibt 2, 3 Mannschaften, die zahlen und der Rest, das kannst du vergessen.
Also 2, 3 Vereine, die dir einen Infinity Pool stellen und die anderen stellen dir eine Badewanne.
Nein, die anderen, da würde man schon unter seinen Verhältnissen leben, sage ich jetzt mal so. Und ja, und dann hatte ich ein Gespräch geführt mit meinem Vater, was soll ich jetzt machen? Mein Vater meinte, ja, komm jetzt nach Deutschland, man macht deine Ausbildung. Und in meinem Kopf war schon wieder Krise. Ich dachte, nee, auf gar keinen Fall. Ich wollte nie den Weg gehen. So, ich habe mich immer dagegen gestellt. Ich wollte schon immer das machen. Und dann habe ich überlegt und habe meine Kontakte springen lassen. Ich habe dann gefühlt 4.000 E-Mails rausgeschrieben an Beratern der ganzen Welt. Und ja, und habe dann irgendwie ein Probetraining bekommen in Irland bei einem Erstligisten und bin nach Irland geflogen.
Wo warst du da?
Bei Bray Wanderers hieß der Verein. Und ja, das war Dezember, Januar circa und ich kam aus warmen Temperaturen ins kalte Irland. War das Kalte auch nicht mehr so gewohnt. Meine Füße waren komplett eingefroren. Und dachte jetzt, okay, jetzt komme ich zum Probetraining und ich spiele da ein bisschen vor und dann klärt sich das Ganze. War aber nicht so, weil ich war eine Woche lang dort und wir waren nur Waldlauf machen. Kein einziges Mal den Ball am Fuß gehabt.
Okay, krass.
Und ja, und dann bin ich früher abgereist, weil das keinen Sinn gemacht hat, weil ich habe ja nur gezahlt für Unterkunft, Essen und ja, den Flug auch. Und wir sind nur Waldläufe gegangen. Und als ich ihn drauf angesprochen hatte, den Trainer damals, da hieß es dann halt, wir sind in der Vorbereitung.
Okay, und also irische Vorbereitung ist Waldlauf, Waldlauf, Waldlauf. Ist ja auch schon mal gut, dass man das weiß.
Also so war das dort. Mhm. Und ja, das war halt nicht so optimal. Und dann bin ich wieder nach Deutschland, weil ich nichts hatte. Und dann hat das ganze Unglück angefangen, sage ich jetzt mal so.
War das schon abzusehen, ab diesem Probetraining?
Ja, also mir war dann schon bewusst, dass ich keine andere Option mehr habe, weil Philippinen ist zu, die Kader sind voll, Thailand, Transferfenster ist zu, andere Kontakte hatte ich nicht, Irland war Waldlauf, ich bin früher abgereist. Die letzte Option war zurück nach Deutschland, weil wo hätte ich denn bleiben sollen?
Genau, und dann hat es dich verschlagen nach, jetzt muss ich nachgucken, Heidelheim. Auch das ist ein Verein, der mir als NRW-Mensch bisher noch nichts gesagt hat. Wo spielen die?
Die spielen auch in der Verbandsliga, also eins unter der Oberliga. Und das war ein ungewollter Wechsel. Das war wirklich, den bereue ich eigentlich bis heute noch. Weil das war dann so, ich bin nach Deutschland gekommen und musste dann, wie meine Eltern es schon immer gewollt haben, meine Ausbildung anfangen. Ich habe eine angefangen und habe dann aber irgendwie mit dem Thema Fußball abgeschlossen gehabt. Weil ich gesagt habe, hey, ich habe so viel Schweiß, Blut, Tränen da rein wie sagt man dazu?
Gesteckt.
Gesteckt,
gelassen.
Genau. Und jetzt bin ich im Endeffekt wieder hier. Das hat mich wirklich psychisch so kaputt gemacht, dass ich irgendwie mit dem Thema abschließen wollte.
Hast du das Gefühl gehabt, du scheiterst irgendwie? Oder du bist sogar schon gescheitert?
Ja, also andauernd, also wirklich tagtäglich. Ich hatte dann auch wirklich, muss ich später noch dazu sagen, das heißt psychisch, ich habe ja dann die Ausbildung angefangen und habe monatelang nichts gemacht und irgendwann mal hat mein Vater gesagt, komm, fang wieder an mit Fußball und ich habe aber nichts gefunden, also nichts Gescheites, weil ich wollte nie bei einem Dorfverein spielen. Ich habe gesagt, okay, Waldhof würde ich spielen, Waldhof 2, Sandhausen 2 würde ich auch machen, hier, damit ich das mit der Ausbildung verbinden kann, weil die trainieren ja nicht zweimal am Tag und nicht morgens. Hatte auch die Vorbereitung bei Sandhausen mitgemacht gehabt, das war auch alles gut, dann hatte ich mich aber verletzt. Und dann war die Sache auch gegessen. Es war in der Sommervorbereitung und dann im Winter irgendwann mal habe ich einen Anruf bekommen, wie gesagt, von Heidelheim. Die haben mir da auch als Verbandsligist irgendwelche Zahlen versprochen gehabt, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt mega gut, einfach so als Taschengeld, so neben der Ausbildung, das mache ich jetzt. Also, weil mein Vater mich auch überredet hatte, das zu machen.
Was hast du gemacht? Was war das für eine Ausbildung?
Verwaltungsfachangestellter im Rathaus. Also eigentlich habe ich da wirklich auf gut Deutsch zu sagen, habe ich da nur Däumchen gedreht.
naja, ist ja Beamtentum, ne? Also wenn du da fertig bist, wirst du verbeamtet oder kannst verbeamtet werden.
Ja, kann man werden, ja. Aber das hat mich alles so psychisch kaputt gemacht, indem ich das irgendwie, weißt du, ich saß im Geschäft, da am PC, habe eigentlich wirklich nichts gearbeitet, weil im Dorf nichts los ist, und habe dann am PC oder am Handy, habe dann den Livestream laufen lassen von der philippinischen Liga oder von dem AFC Cup oder AFC Champions League. Und damals hatte sich mein Verein, der philippinische, auch in der AFC Champions League qualifiziert gehabt und hat gegen FC Tokio gespielt und hätte die Möglichkeit gehabt, gegen Iniesta zu spielen zum Beispiel, bei Kobe Whistle und sowas. Und da dachte ich mir so, krass, meine ganzen Mannschaftskollegen, mit denen ich gespielt habe, die spielen da jetzt einfach und ich hocke hier im Büro und mache nichts. Das hat mich richtig runtergezogen, dass ich dann auch irgendwann mal angefangen habe, richtig so zu zittern, und Herzrasen habe ich auch mega bekommen. Und dann, das ging dann über eine längere Zeit, ich habe das nicht mehr wegbekommen und ich dachte erst so, ich habe irgendwie einen Herzrhythmusfehler oder keine Ahnung. Ich habe hier am Kopf einen kreisrunden Haarausfall bekommen, also ich hatte hier wirklich eine Glatze bekommen, wo meine Haare ausgefallen sind, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann bin ich zum Arzt gegangen und der Arzt hat mich dann diagnostiziert mit einem nicht Burnout, sondern Bore-out.
Ah, okay. Du warst einfach zu Tode gelangweilt.
Genau.
Ja. Es ist zum Haare raufen, kann man quasi sagen. Ja, krass.
Genau, und das sind die gleichen Symptome wie der Burnout, wenn man sich überarbeitet. Bloß hatte ich, war bei mir nichts los. Und ich habe halt quasi so dem Ganzen hinterher geheult. Und dann habe ich gedacht, ey, so geht's nicht weiter. Und glücklicherweise dann die Ausbildung wäre 3 Jahre gegangen. Im zweiten Jahr, also in meinem letzten Jahr dann quasi, kam mir dann einen Tag nach meinem Geburtstag das Angebot von den Philippinen wieder.
Wie ist das zustande gekommen? Hast du dich selber drum gekümmert oder war das ein Berater?
Nee, das war wirklich Glück. Also ich glaube, das ist eigentlich eine längere Story, die halte ich mal kurz. Ich hatte am 26. Januar Geburtstag. Ich habe einen Geburtstagskuchen bekommen. Da war eine Kerze drauf von meiner Freundin, ihrer Mutter. Und dann hat sie mir gesagt, ich darf mir was wünschen. Und das klingt jetzt vielleicht kitschig, ich habe mir aber was gewünscht und am nächsten Tag, den 27. Januar, stehe ich morgens auf um 6, um in die Berufsschule zu fahren und gucke auf meine Handy-Nachrichten und ich sehe eine Nachricht von den Philippinen, ob ich nicht wieder Interesse hätte, bei Global zu spielen. Und dann dachte ich so, hä, das kann doch nicht sein. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Corona, also es war jetzt Januar 2020, also es hat da erst angefangen. Musste ich mich entscheiden von 27. Januar bis 31. Januar, weil am 31. Januar das Fenster schließt. Und dann musste ich von innerhalb 4 Tagen meine Ausbildung abbrechen und kündigen. Und dachte eigentlich, dass ich dann jetzt darüber fliege, weil das so der Plan war. Und dann kam ja Corona.
Und wie warst du mit dem Verein die ganze Zeit über in Kontakt? Und wann, es ist ja von Land zu Land unterschiedlich, sind diese Lockdown-Maßnahmen auch auf den Philippinen angekommen? Weil du hast ja vorhin gesagt, der Besitzer von dem Global FC hat einen Lockdown bis 21 direkt für sich verhängt. Also bis dahin, ja?
Nicht von dem Besitzer, sondern von dem Präsident der Philippinen wurde jetzt quasi ein Lockdown verhängt von einem Jahr, von bis September 21. Und ja, wie gesagt, Januar habe ich dann den Vertrag unterschrieben, also Ende Januar, dann Anfang Februar hieß es noch die ganze Zeit, ja, wir fliegen jetzt in den nächsten paar Tagen, ich bin nächtelang wach geblieben, aber da kam dann kein Ticket. Und ja, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auf den Philippinen und da haben die dann schon langsam so gesagt, ja, so der ein oder andere Corona-Fall kam schon aus China, weil China, Philippinen ist ja näher wie Deutschland. Aber es war jetzt noch nicht so, ja, nichts Wildes. Und ja, das hat sich dann aber irgendwie alles gezogen gehabt, auch organisatorisch von dem Verein aus, weil das ein kompletter Besitzerwechsel war von dem vorherigen Besitzer zu dem neuen Besitzer. Und das hat sich so gezogen, dass sich das so überschnitten hatte mit dem Corona, dass als es dann hätte losgehen sollen, war dann in Deutschland schon der erste Lockdown. Und auf den Philippinen war es dann zwar noch nicht so schlimm, aber als es dann in Deutschland besser geworden ist, hat es erst auf den Philippinen so richtig angefangen. Also da hatten die dann gar nichts mehr im Griff und die hatten dann keine Ahnung, wie viele tausende Fälle am Tag. Und
wann hast du dann genau die Info bekommen? Also warst du denn schon dann auf den Philippinen einmal gewesen? Oder war, okay, das heißt, du warst nicht. Wann hast du dann die Info bekommen, Andi, hör mal, ich glaube, du brauchst gar nicht rüberfliegen?
Das war erst Mitte Juni, Juli. Also es hat sich wirklich so lange gezogen.
Du bist ja theoretisch immer noch unter Vertrag dort?
Also theoretisch schon und auf Papier schon. Aber wie das halt so ist in Asien, das ist halt immer so eine Risikosache. Da kannst du einen Vertrag haben, 5-Jahres-Vertrag, 10-Jahres-Vertrag, das heißt gar nichts. Also das ist so, alles hat seine Vor- und Nachteile. Du kriegst das zwar netto, aber dadurch können die dich auch immer wieder sacken lassen.
Bekommst du denn aktuell von deinem Verein Geld oder ist das
also aktuell
erstmal?
Aktuell sind wir so vorgegangen, dass das komplette Team, inklusive Trainer, Funktionsteam, Physios, alle, die da sind, gerichtlich gegen den Verein vorgehen, dass wir da was rauskriegen, weil es bis heute noch keinen einzigen Cent gab.
Das heißt, du hast seit Januar, seit, weiß ich nicht, 31. Januar, 1. Februar ungefähr einen laufenden Vertrag. Wir haben jetzt November. Genau. Also du hast im Prinzip seit 9 Monaten kein Gehalt bekommen.
Und da wird jetzt gehofft, dass man da noch was rausbekommt, beziehungsweise hoffentlich einen Teil. Nichtsdestotrotz ist das Thema für mich eigentlich abgehakt, weil ich ja im Januar neue Pläne habe. Und ich habe dieses Jahr auch 2020, glaube ich, noch nie so viel gearbeitet. Also was heißt gearbeitet? Trainiert, sage ich jetzt mal. In meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel wie dieses Jahr. Also ich habe vielleicht im ganzen Jahr, jetzt, seitdem ich den Vertrag unterschrieben habe, bis heute vielleicht, wenn es hochkommt, 2 oder 3 Rest-Days gemacht. Also ich habe wirklich jeden Tag trainiert, weil ich immer gehofft habe, ja okay, heute kann ich fliegen, dann muss ich fit sein. Und als ich dann gemerkt habe, so als der Verein gesagt hat, so wenn wir jetzt was finden, können wir den Vertrag unterschreiben ohne irgendwelche Probleme, habe ich auch gemerkt, so ich muss einfach fit sein, dass wenn die nächste Möglichkeit kommt, dann muss ich fit sein und kann keine Ausreden haben. Also da muss ich 100% da sein. Und deshalb habe ich da jetzt einfach die ganze Zeit Gas gegeben. Und jetzt auch bei dem 2. Lockdown, wo die Gyms, die Fitnessstudios zu sind, trainiere ich jetzt zu Hause und schaue, dass ich das Beste draus mache. Also ich gehe da trotzdem irgendwie ans Limit und versuche, dass ich da auf dem höchstmöglichsten Niveau ankomme, dann wenn ich dort bin.
Bevor wir jetzt in die Zukunft schauen bei dir noch ein Stück weiter, was du dir wünschst etc., habe ich 3 wichtige Fragen, die versuche ich immer allen zu stellen, die in den Podcast kommen. Und bist du am Start? Bist du ready für 3 wichtige Fragen?
Ja.
Alles klar. Nummer 1 ist bester Fußballer aller Zeiten.
Ronaldinho.
In seiner um die 2000er Prime.
Ja, mein Favorite.
Ja, das
mein Liebling.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Barcelona Ronaldinho. Es wollte auch damals jeder die, wie heißen die Fußballschuhe nochmal? Schöne Grüße an meinen Bruder übrigens, der die hatte. Die habe ich auch noch lange getragen. Das waren Hallenschuhe, diese goldenen.
Ja, ich hatte die. Waren das nicht Tiempos?
Waren das die Tiempos? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall dieser goldene, wir haben den nur den Ronaldinho-Schuh genannt. Ich wusste sehr lange nicht, wie er wirklich heißt. Deswegen vielleicht auch jetzt dieser Namensbruch. Das war auch krass. Also generell auch so. Interessierst du dich für Futsal? Also, wo wir gerade über Ronaldinho sprechen?
Futsal,
ja.
Habe ich jetzt so noch nicht richtig intensiv, aber ich kenne, glaube ich, der beste Futsalspieler nochmal? Dieser eine richtig krasse. Ich habe seinen Namen. Ich habe mir manchmal Videos von ihm angeschaut.
Technisch ist das auf jeden Fall ziemlich begeisternd. Ich bin gestern durch Zufall, auf Deutschland gegen Schweiz im Futsal war YouTube Livestream hier irgendwie gekommen. Und das ist alleine von der Technik und von der Schnelligkeit schon echt unglaublich. Das ist im Prinzip die Handballversion von Fußball.
Ja,
und das ist ganz geil, weil es viel mehr Torabschlüsse sind, viel mehr technische Belange, die da eben interessant sind. Ist ja eigentlich was für dich.
Ja.
Du wärst ja eigentlich ein ganz guter Futsalspieler bestimmt, oder?
Ich habe schon ein paar Mal Futsal gespielt auch, aber da müssen die Umstände auch passen. Also wir haben das damals so aus Scheiß gespielt und da kennst du das, wenn du in der Halle spielst, dann ist der Boden so rutschig, wenn da nicht richtig so Dings geputzt ist oder du musst dir Cola auf die Sohlen schmieren, dass du nicht rutschst. Und der Futsalball ist ja auch noch mal viel kleiner und der dopst gar nicht, da muss man sich auch mal erstmal dran gewöhnen.
Cola auf die Hallenschuhe, das habe ich auch noch nicht gehört.
Das haben wir früher mal gemacht.
Das klebt ja wie Hulle, ey. Das ist ja wie Harz an den Händen.
Ja, wir haben Cola oder Haarspray auf die Schuhsohle gemacht, weil das ja oft so war, dass wenn du Hallenturniere gespielt hast, dass du einfach gerutscht bist, weil die Halle, ja, so staubig war der Boden oder keine Ahnung. Da gab es ja auch manchmal diesen gelben, neongelben Ball, ja, aus keine Ahnung, was für Stoff der war. Da ist ja auch immer mega gerutscht, dieser Stoffball. Mhm. Aus Filz, glaube ich, war der.
Ja, das hatte immer so eine Tennisballartige, genau, Hülle oben drumherum. Genau. Wie so Tennisbälle war das sicherlich auch Filz, ja. Das stimmt. So, zweite Frage. Hast du im Prinzip schon ein bisschen beantwortet, aber der Song, der mich vor Fußballspielen oder der Rap-Song, der mich vor Fußballspielen am meisten motiviert?
Der Song, der mich am meisten motiviert. Da müsste ich kurz mal in meine Spotify-Liste schauen.
Also Eminem hatten wir ja vorhin schon als, ja, quasi den Song, der bei den Philippinen im Vorfeld von Spielen gelaufen ist, mit Lose Yourself. Ist ja auch Klassiker. Und Andy Eswein hat jetzt wahrscheinlich nochmal einen aktuelleren Song. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich moderiere hier gerade über deine Suche.
Was bei mir auch oft läuft, ist, sagt dir Meek Mill was?
Ja, Meek Mill, ja.
Ja, der hat sehr viele motivierende Lieder auch. Und da gibt es zum Beispiel Dream Chasers oder Cold Hearted oder ich muss gerade mal gucken, wie das Lied heißt. Das hören auch immer die American Football Spieler immer. Das heißt, wo ist denn das? Dreams and Nightmares. Das fängt sehr sachte an mit einem Piano.
Und dann geht's nach vorne, relativ schnell.
Genau, und dann irgendwann mal kommt der Bass und das Ganze drumherum und dann rasten alle aus.
Und dann steht man brutal motiviert irgendwo auf den Philippinen im Spielertunnel und wartet, bis 15.000 Leute einen anschreien, weil man vorher in der Woche die eigene Nationalmannschaft beleidigt hat auf Instagram.
Ja, so ähnlich. Also es geht halt auch darum, also wie schon der Titel sagt, Dreams and Nightmares, da geht es halt um deine Träume und deine Albträume und da erklärt er so ein bisschen, dass man auch, um erfolgreich zu werden, muss man so ein bisschen durch die Struggle gehen. Also man muss Struggle haben, so man muss Probleme haben, um erstmal Erfolg zu haben, weil man, es ist ja scheiße, wenn man einfach so Erfolg hat von nichts auf. Es ist ja viel geiler, wenn man irgendwie richtig durch die Scheiße gegangen ist und dann später sagen kann, so hey, ich hab's da rausgepackt und so,
das war mein Weg. Ich glaube, man kann das auch viel besser wertschätzen, weil die Zeit einfach unglaublich negativ war davor und man dann weiß, was man an der guten Zeit hat und auch an den Leuten, die einem in der schlechten und auch in der guten Zeit immer Beistand geliefert haben. Das ist ja auch ganz wichtig.
Das ist jetzt zum Beispiel bei mir das beste Beispiel. Also ich habe jetzt auf den Philippinen in den jungen Jahren sehr viele Fehler gemacht. Also nicht nur Fehler, aber viele Fehler, wo ich hätte eigentlich gar nicht machen sollen, wo einfach nur dumm waren, Jugendsünden, was weiß ich. Die Fehler habe ich gemacht, aber daraus habe ich halt auch gelernt. Hätte ich die nicht gemacht, hätte ich die vielleicht jetzt erst gemacht. Und durch die Zeit, wo ich jetzt wieder zurück in Deutschland war und bin und die Ausbildung gemacht habe und gemerkt habe, was ich gar nicht machen will, habe ich das jetzt auch erst gelernt zu wertschätzen und weiß jetzt, wenn ich jetzt auf die Philippinen gehe, dann gibt's kein Nightlife mehr, dann gibt's kein Yachtpartys mehr, dann gibt's das alles nicht mehr, dann gibt's nur noch Training, so wie ich das jetzt das ganze Jahr über gemacht habe, einfach um nicht den anderen Leuten das zu beweisen, sondern auch mir selbst zu beweisen, dass ich das kann. Und da hilft so Musik auf jeden Fall. Und ja, das ist jetzt, wenn es dann im Januar hoffentlich rübergeht, lässt sich das alles, da ist dann ein neues Gesicht, ein neuer Andy quasi dort, Andy 2.0, sag ich mal.
Endlich das Update, Andy 2.0, sehr gut. Genau. Die professionelle Version von dir. Dann bist du quasi schon in so dem Ausblick. Wie sehr ist bei dir akut der Wunsch da, für die philippinische Nationalmannschaft zu debütieren? Und für, also das eine ist der Wunsch, und für wie realistisch hältst du das aktuell? Lassen wir Corona jetzt mal raus, weil das können wir eh alle nicht beeinflussen. Wir wissen eh nicht, wann die nächsten Länderspiele unter vernünftigen Bedingungen da sind, wann wieder Scouts richtig durch die Gegend fliegen können, wann du vielleicht auch auffallen kannst, wenn die Liga weitergeht. Für wie realistisch hältst du das aktuell und wann denkst du, könnte das passieren?
Also ich habe ja in meinem Kopf immer genaue Pläne und Visionen und normalerweise behalte ich die für mich. Aber ich kann mal so sagen, dass sobald ich wieder philippinischen Fuß am Boden habe, also im Januar dann, und ich da einen Verein finde bzw. habe und dann den Vertrag unterschrieben habe und da meine ersten Spiele mache, dann denke ich, dass das nicht so in allzu weiter Ferne ist und dass das dann auch hoffentlich schnellstmöglich klappen sollte, weil ich einfach also ein großes Selbstvertrauen in mir habe oder einen großen Glauben in mir selbst habe und ich weiß, dass eigentlich alles nur an mir selbst liegt. Und von daher glaube ich, dass das eigentlich im nächsten Jahr hoffentlich, je nach Corona, das dann zulässt, dass das dann hoffentlich dann der Fall sein sollte, 2021.
Womit wir die letzte Frage dann auch beantwortet hätten. Andi, ich danke dir ganz herzlich für über 2 Stunden, die wir hier gequatscht haben. Das war echt sehr lange, sehr intensiv. Und solltest du dann doch nochmal auf den Philippinen eine Party auf einer Yacht und obligatorisch auf dem Infinity Pool am Infinity Pool machen, dann gib mir gerne Bescheid, ich bin dabei. Alles klar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und danke, dass du uns auch so einen tollen Einblick gegeben hast, wie es international läuft, was passieren kann, wenn die Karriere eben nicht wie am Schnürchen, sage ich mal, läuft und was das eben auch bedeutet.
Danke dir auch, war auf jeden Fall sehr interessant auch.
Und es war dein erster Podcast, oder?
Ja, das war mein erster Podcast und mein erstes 2-stündiges Interview auch.
Das ist bei Podcasts immer so, da bleibt dann sehr viel vom Rohmaterial über. Das ist ganz gut. Ja. Du hast 2016, wenn ich ganz ehrlich bin, ich da schon auf dich gestoßen, mal ein Interview gegeben für Transfermarkt.
Genau.
Für die netten, lieben Freunde von Transfermarkt. Genau. Da hast du auch schon ein bisschen über Stefan Schröck und Co. erzählt, über den wir jetzt gar nicht so richtig gesprochen haben. Der spielt immer noch auf den Philippinen, wenn ich das richtig sehe.
Genau, der spielt immer noch auf den Philippinen und ist letztes Jahr sogar Asiens Spieler des Jahres geworden.
Mhm. Dann von unserem Podcast hier und auch von dir sicherlich, wobei du ihm wahrscheinlich auch schon so gratuliert hast, dann nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an Stefan Schröck, ab sofort Freund unserer Sendung, einfach nur, weil ich ihn cool finde und weil du mit ihm Kontakt hast. Das ist es eigentlich auch schon. Jetzt verquatschen wir uns nicht nochmal, sonst kommen nochmal 2 Stunden obendrauf. Es war sehr, sehr angenehm mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir sind raus, würde ich sagen.
Okay. Gerne, danke dir.
Der Podcast Fuppes und Rap wird euch präsentiert von For the Streets. Sneaker, Leinwände und Flächen in deinem Design. www.forthestreets.de